After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit dem Blick auf Woche 8. Wir haben wieder Trainerentlassungen, wir haben Historisches, das passiert ist, wir haben wieder Niederlagen in den Top 10. Wir haben alles, was das Chaosherz begehrt. Wir hatten ein Spiel mit 126 Punkten. Wir hatten ein Blowout mit 56 Punkten Unterschied. Wie gesagt, es ist alles da, inklusive unserer zwei Experten. Zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin, moin. Heute fällt mir kein Intro ein. Darum gebe ich dann gleich mal weiter an den Präsidenten von Liberty.
Christian Schimmel. Schweigen, okay.
Es ist, ist nicht lustig, Leute. Vielleicht müssen wir darüber irgendwie noch reden, aber ich bin halt froh, dass sich Jans Big Ten endlich an unserem Podcast orientiert, ja, und in mehrfache Verlängerung geht. Nur haben wir eine höhere Trefferquote bei der Two-Point-Conversion als die beiden Teams vom Samstag. So viel ist sicher. Schönen guten Tag zusammen.
Gut, ja. Und ich hoffe, wir haben nicht so viele Phasen in der Mitte, wo wir dann gar nichts treffen. Genau, aber wir fangen an mit dem Geschehen und mit dem Ranking-Geschehen unter der Woche. Appalachian State hatte Coastal Carolina zu Gast, Jan. Und Appalachian State schlägt die Nummer 14, 30-27. Erster Sieg gegen ein geranktes Team seit dem Michigan-Game.
So ist es. Seit 2007. Ich einer der wenigen, der es damals live sehen konnte, über einen Gauss vom Kanal, aber das ja mit dem Big Ten Network damals noch nicht besonders weit auch in den USA gestreut ist. Ja, App State, ein super Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also spektakulär auf beiden Seiten mit vielen, vielen Highlight-Plays kann ich allen nur empfehlen, nochmal reinzugucken. Sah zu Beginn eigentlich normal aus. Coastal mit zwei Touchdown-Drives der Option-Offense mit einem Big Play im Passing, 74-Yard-Touchdown. Aber danach hat App State in der Defense wirklich richtig, richtig gut gespielt, sind viel Risiko genommen, mit viel Druck haben sie versucht, das Laufspiel zu unterbinden, um eben diese Option, damit natürlich auch die Option-Pässe oder die Pässe, die daraus generiert werden, zu stoppen. Haben sie super hingekriegt. Demetrius Taylor, der D-Liner, hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und auch in der Offense sind die mehr Risiko gegangen. Also die haben halt ihre Laufbasis nicht aufgegeben, aber aus der raus halt sehr, sehr viele tiefe Pässe genommen. Auch viel riskiert mit Fourth-Down-Versuchen. Das hat nicht so gut geklappt, aber und dann auch noch der Onside-Kick, der Surprise-Onside-Kick nach dem 7-14, den sie sich gesichert haben. Da war ein sehr schönes Play. Nicht der einzige Onside-Kick, der gelungen ist an diesem Wochenende. Ja, wirklich vertikales Passspiel. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie es wirklich, ging's hin und her. Sie haben auch einiges vergeigt, also App State. Haben Fourth Down sind sie gescheitert, haben Fumble gehabt von Sutton, von ihrem Receiver, aber der hat es dann wieder gut gemacht mit zwei wichtigen Catches im nächsten Drive. Die Chanticleers sind noch in Führung gegangen, 27-21, und dann kam halt so ein richtiger App State Drive mit ihren drei Running Backs, die ja sich da die Carries teilen, sechs Läufe, 77 Yards, Touchdown, aber natürlich, irgendwas muss immer passieren, und wie gesagt, in diesem Spiel ist jede Sekunde irgendwas passiert, haben sie dann den Pad versaut, den Point After Touchdown, waren nun 27-27. Der nächste Drive von App State endet mit einem verpatzten Handoff irgendwie an der 5-Yard-Linie. doch, die Defense hat wirklich so gut gespielt, dass sie dann eben noch eine weitere letzte Chance bekommen haben. Und da haben sie es halt, wie schon gegen Marshall neulich, wir hatten da auch hier im Podcast drüber gesprochen, oder ich hatte das erzählt, haben es die Mountaineers geschafft, dann eben das Smart Play zu machen und die Einladung zum Touchdown vor der Endzone nicht anzunehmen. Und dann hätte ja Coastal Carolina eben noch eine Chance gehabt. Sondern sind halt zu Boden gegangen. Diesmal war es Cameron Peoples, beim Mal davor war es Nate Noel, also die Runner sind da hervorragend geschult, dass sie das eben machen müssen. Nicola, wir kommen nicht umhin, genauso wie Illinois immer wieder erwähnt wird, dass sie Nebraska geschlagen haben, bis heute. Heute ändert sich das, weil das Narrativ ein anderes ist, darauf kommen wir später, aber auch hier ist natürlich der Verweis immer Todd Gurley und die Falcons. Wir könnten auch Penn State hier nehmen, aber die Falcons sind viel lustiger. Wie gesagt, man kann zu Boden gehen und dann einfach das Field Goal kicken und gewinnen. App State hat das gemacht, die Falcons haben es damals nicht gemacht. Und ja, dadurch ist natürlich Coastal Carolina, die sich auch so ein bisschen rangetastet hatten an die Top 10, sind jetzt erstmal raus aus der Nummer und wahrscheinlich ist das auch schon der Abschied von einem New Year's Six Bowl.
Kurzer Zwischenruf von mir. Wollen wir oder müssen wir jetzt schon über das Ausbluten der Conference USA und der Sunbelt, also die Sunbelt scheint sich ja gerade ein bisschen zu bedienen, ne?
Die Sunbelt, genau, die Sunbelt bedient sich, aber
willst du es vielleicht kurz ausführen? Nee,
hau rein.
Ich habe jetzt nicht alle Moves, ich habe nicht alle Moves im Kopf, aber die lange Long Story Short, die AAC hat versucht, die Mountain West wegzurippen, das hat nicht geklappt.
Zu rippen, schön.
Ja, die Mountain West, die übrigens gesagt hat, dass man erstmal bei den aktuellen Mitgliederzahlen bleiben will. Ich bin immer noch der Meinung, dass Mannschaften wie UTSA oder UTEP durchaus interessant wären, der texanische Markt. Egal. Dann hat die American, nachdem sich dann eine blutige Nase geholt hat, gesagt, halt gut, ein Großteil unserer Mitglieder sind eh ehemalige Conference USA Member. Und hat da, kriegen wir es noch zusammen, Old Dominion, Charlotte, UAB, Alabama, Birmingham.
Nicht Old Dominion, sondern Florida Atlantic.
Genau.
Charlotte, UAB als ne, Florida, Alabama und North Carolina und dann eben Rice, North Texas und Texas San Antonio als drei kleine texanische. Das ist ja auch relativ offensichtlich, dass es hier vor allem darum ging, einfach neue Märkte zu erschließen.
Genau.
Oder Märkte besser zu erschließen, sagen wir es mal so.
Genau, und daraufhin hat sich die Sunbelt gedacht, hey, wenn die American schon die Conference USA wegprügeln kann, dann können wir das auch. Und
Die wollen sich halt, es ist noch nicht spruchreif, aber sehr nah dran, haben sich halt Marshall und Old Dominion geholt. Gerade Marshall ist natürlich ein relativer Big Player. Die waren ja auch mal in der MAC. Das zweitgrößte Programm in West Virginia. Und zudem soll jetzt auch in die Sunbelt kommen aus der FCS. Das finde ich eine relativ spannende Idee. Die James Madison Dukes, eins der besten FCS-Teams aus der CAA, also der Colonial Athletic Association. Die Conference-Namen sind in der FCS immer noch ein bisschen lustiger als in der FBS, finde ich. Mhm. Jedenfalls James Madison, Virginia, also in Virginia ist für mich schon länger ein Kandidat hochzugehen, einfach weil da jetzt noch nicht super viel ist. Also im Staat Virginia hat man eben noch Liberty, also neben den beiden großen Virginia und Virginia Tech hat man Liberty und ich glaube Old Dominion ist das andere. Das sind jetzt keine ganz großen Programme, auch wenn Liberty natürlich gerade ein bisschen Schlagzeilen macht mit Malik Willis, jetzt nur auf dem Feld betrachtet. Aber das sind jetzt keine riesigen Programme und Liberty ist ja auch noch nicht so lang oben in der FBS. Und James Madison hat schon gute Strukturen. Also das ist eins der FCS-Teams, bei denen ich am ehesten, ich hatte es neulich auch mal bei Twitter geschrieben, am ehesten davon ausgehen würde, dass sie diesen Sprung wagen könnten, dass dieser Sprung auch nachhaltig ist und auch von Erfolg gekrönt ist. Von daher glaube ich, keine so schlechte Idee, sich diese drei Teams zu holen und die Conference USA ist mittlerweile dann wirklich nur noch ein Gerippe.
Southern Miss noch, oder? Haben wir die nicht vergessen? Hm? War nicht Southern Miss auch noch auf dem Weg in die Sunbelt?
Kann sein.
Also die Conference USA hätte, wenn das alles durchgeht, noch fünf Teams. UTEP, Western Kentucky, Louisiana Tech, Middle Tennessee und FIU.
Ja, und um als Conference bestehen zu dürfen, brauchst du mindestens mal acht. Das heißt, sie sind jetzt schon am Überlegen, ob sie dann aus der FCS halt abgreifen, weil viele andere Optionen haben sie auch gar nicht.
Ist schwierig. Also Ohio State wird ja nicht rüberkommen, ist schon klar.
Unwahrscheinlich.
Ja, aber es ist halt interessant. Also die Frage ist halt, ob es dann dabei halt bleibt. Ne? Ob das dann halt die Realignment-Welle halt war, dass du halt im Prinzip nur zwei Big Player hast, die also zwei absolute Big Player mit Oklahoma, Texas die von Power 5 zu Power 5 moven, dann hast du schon ein paar Programme mit großem Renommee, die halt in die Big 12 gehen werden. Cincinnati nur mal als eins von denen, ja. Und dann eben diese Dominosteine, die halt eben dann auf die kleineren Conferences fallen. Ja. Aber es ist bizarr, wenn man sich die AAC dann bald anguckt und dann sieht, ist eigentlich die alte Conference USA.
Was noch interessant ist natürlich, dass die Conference USA jetzt quasi die, wenn man so will, die Arschkarte gezogen hat. Vor nicht allzu langer Zeit galt die Sunbelt aber eindeutig als die kleinste der Mid-Majors. So. Und das, das hat sich gewandelt, das hat sich in den letzten Jahren gewandelt, das hat sich vor allem sportlich gewandelt. Ne, unter anderem durch Louisiana, durch App State und Co. Coastal Carolina jetzt in den letzten Jahren auch. Das ist eine spannende Conference geworden. Die haben es wirklich rein sportlich geschafft, sich interessant zu machen. Und die Conference USA ist seit ein paar Jahren schon von den Mid-Majors, glaube ich, für diejenigen, die jetzt nicht direkt involviert sind, der unattraktivste.
Ja, aber das wollte ich nur anführen, weil da ist gerade einiges in Bewegung.
Okay, dann weil das ja der erste Sieg von Appalachian State gegen ein ranktes Team ist seit der Michigan-Geschichte, war ich überlegen, Jan, gibt es für Nebraska sowas, was wie dieses Appalachian State-Game für Michigan ist? Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe bei Google eingegeben, Worst Nebraska Loss, und da kam als erstes irgendwie so eine Seite auf tackleempire.com, da wurden die letzten 20 Jahre mehr oder weniger aufgelistet. Jan, wie hältst du das aus?
Oh ja, da gab es einige. Ich meine, du hast ja auch schon deine Troy-Witze gemacht. Und,
ja, aber ich dachte, Troy wäre die Spitze des Eisbergs, aber...
Nein. Ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Northern Illinois mit deren, glaube ich, dritten Quarterback, der kaum werfen konnte, und sie haben es trotzdem verloren. Also da gab es wirklich ein paar groteske Dinger, und es gab ja auch Spiele, die gegen FCS-Gegner nur mit Mühe und Not und dann einem Glücks- oder genialen Spiel zum Ende...
Also ich habe eins gefunden, da hätte Christian auch begeistert eingeschaltet. Wenn ich dir sage, Iowa State 2009.
Iowa State 2009 waren, ich glaube, 9-7.
Ja.
Mit ungefähr 8 oder 9 Turnovern.
Das ja.
war in dem großen Jahr von Damakong Su. Ist jetzt übrigens nicht abgesprochen.
Nein. Müller und mir
möchte das nee.
Das war das große Jahr von Damakong Su, wo sie in der Offense, die ganze Saison, muss man sich die Offense-Leistung mal angucken, die war wirklich, wirklich unterirdisch. Ich glaube, es waren 8 oder 9 Turnover, davon ein paar auch innerhalb der 10-Yard-Linie.
Nein, 4 Inside 5.
Oder 4 Inside 5, ja. Siehste,
das ist doch fantastisch, Christian. Da würden wir, wenn wir das kommentiert hätten, wir wären auf die Tische gesprungen.
Ich habe gerade schon gesagt, wir finden dieses Spiel, wir kommentieren das als Real Life, weil ich kenne das sowieso nicht.
Ich habe es damals gesehen. Das ist eins der Spiele gewesen. Damals habe ich noch in Göttingen gewohnt. Da hätte ich wirklich, da war der Fernseher quasi von mir ungefähr 1,5 Meter entfernt. Da sind halt Sachen gegengeflogen. Also das
mehrfach.
Ja.
Also 9-7 verloren und mehr Turnover als Punkte, muss man sich mal geben.
Richtig, richtig. Das war wirklich, das war die Krönung dieser Saison, in der man vielleicht, also ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber die Defense dieses Jahres, 2009er Defense, man muss immer noch bedenken, es ist damals die Big 12 gewesen, mit all den großen Offenses, die sie hatten, mit Texas Tech noch, mit Leach, der ja noch, was ja noch eine ganz andere Nummer war, mit Texas, mit Colt McCoy, mit Oklahoma, eine Air Raid Offense, Landry Jones damals Quarterback, also auch wirklich, war jetzt in der NFL nicht so ein Kracher, aber das waren halt die absoluten Top-Offenses. Man hat gegen Virginia Tech gespielt mit Tyrod, und man hat kaum in einem Spiel wirklich viele Punkte zugelassen, und man muss da immer noch die Defense-Touchdowns des Gegners abziehen, weil die Offense so grotesk schlecht war.
15-16 gegen Virginia Tech verloren, Conference Championship Game 12-13 gegen Texas.
Ja, 12-13 gegen Texas mit einem Last-Second-Field-Goal, wo eine Sekunde wieder auf die Uhr genommen wurde. Wohlgemerkt korrekt, aber das gehört dann zum Erlebnis dieser Saison dazu und bei diesem Virginia Tech-Spiel. Wer will, guckt sich den entscheidenden Touchdown an. Super Leistung von Tyrod Taylor, darf trotzdem nie passieren. Die haben den über quasi 58 Minuten relativ kalt gestellt, dafür, dass er halt ein Top-Quarterback ist und war. Und dann hat er da so einen Scramble über 15 Sekunden und passt in die Endzone. Naja, vorher gab es auch, glaube ich, wenn ich mich nicht total irre, noch irgendeine relativ fragwürdige Defensive Pass Interference. Aber lassen wir das. Es war eine großartige Saison weil diese Defense so genial war, aber dieses Spiel gegen Iowa State ist ein noch tieferer Tiefpunkt gewesen.
Mhm. Ja, es liest sich insgesamt schwierig. Hier, Christian, da sind echt Gimmicks dabei. So, das Jahr davor, Nebraska loses to Virginia Tech in Lincoln, 35-30. Bo Pelini is flagged for unsportsmanlike conduct. Twice.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist doch nur eine Person.
Also das
zu den großen Spielen, aber es ist jetzt vom sollte man auch, also was auch ein Jahr später gab es ein Spiel gegen Texas A&M, was 6-9 ausgegangen ist. Da gab es auch ein paar Personal Fouls zu viel und auch da ist Pelini fast geplatzt, wo gemerkt zu Recht, ist eines der schlechtesten officiated Games, die ich je gesehen habe, aber
Nebraska loses to Texas A&M at Kyle Field, 9-6. Pelini can be seen berating injured quarterback Taylor Martinez on the sidelines.
Ja, auch das ist eine andere Geschichte. Da hat Martinez wohl irgendwie in der Kabine mit seinem Vater telefoniert oder mit irgendwem außerhalb des Teams und Pelini hat das nicht gefallen und hat ihn dann draußen, was natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schlau ist, vor versammelter Mannschaft und vor einem versammelten Kameras halt wirklich viele Sekunden, man muss mit Minuten lang vorsichtig sein, weil Minuten lang gibt es, das kommt einem immer länger vor, als es ist, aus sehr kurzer Entfernung angeschrien. Ansonsten muss man dazu sagen, war Bo Pelini bei seinen Spielern extrem beliebt. Das sollte nicht untergehen. Meistens hat das eigentlich wirklich nur in den Schiedsrichtern und am Gegner ausgelassen. Die eigenen Spieler hatten da normalerweise Narrenfreiheit. Das war so einer der wenigen Ausbrüche, die er da mal gegen das eigene Team gefahren hat. Da hat ihm irgendwie die Kommunikation von Martinez bezüglich seiner Verletzung nach außen nicht gefallen.
Und ein hab ich noch, ja? bevor wir dann weitermachen. 2003, Frank Solich is fired. 2004, after a long and rudderless coaching search, Bill Callahan is hired as Nebraska's new coach. Und dann, Nebraska loses to Texas Tech 70-10. As my buddy Rob noted, say what you will about Frank Solich, but at least he knew how to beat Texas Tech. 70-10.
Über Bill Callahan rede ich nicht. Das habe ich ja schon das ein oder andere Mal hier kundgetan. Das
ist wie Voldemort, das, ja?
Ja, das ist ein hervorragender O-Line-Coach. Das sieht man ja auch jetzt wieder bei den Browns und auch ansonsten in der NFL. Aber diese Nebraska-Zeit, das ist halt, bis heute hat quasi das Programm unter den strukturellen Veränderungen der Bill Callahan-Zeit zu leiden. Und ja, man muss sich ja nur mal die, egal unter Solich oder unter Osborne, die Records davor angucken und dann nach der Entlassung von Frank Solich, wie es mit Bill Callahan weitergegangen ist. Er hat versucht, aus einem I-Option, Power-I-Option-Team einfach ein West-Coast-Team zu machen, was ungefähr am weitesten entfernt ist, mit so einer Timing-Passing-Offense. Ja, man kann sich ungefähr vorstellen, dass das nicht ganz so gut geklappt hat.
Na gut, wenn Nebraska an der West Coast verortet, dann würde ich einfach noch eine Landkarte zeigen, aber ja.
Aber der Callahan ist ein super Stichwort. Es gibt im The Athletic eine Serie, die hinter die Coaching Hires liegt. Und da gibt es tatsächlich einen sehr interessanten, auch eine relative Longform zu Bill Callahan und dem Hiring-Prozess bei Nebraska. Wobei man wollte ja damals den damaligen Arkansas-Head Coach haben, dessen Namen ich jetzt nicht komme.
Houston Nutt
und auch Mike Zimmer war, das war interessant, der stand wohl auch relativ hoch auf der Liste. Also die Athletic hat da so ein paar, also auch unter anderem, die hat das Hiring von Franklin bei Penn State, gibt's jetzt so ein paar Berichte.
Ja.
Ich werde von denen nicht bezahlt, aber die machen sehr, sehr gute Sachen zum Teil.
Das ist richtig, das ist Steve Peterson, der damalige AD. Hat gedacht, nach einem Jahr, jetzt machen wir das Ganze mal hier in modern und hören mal mit dieser Steinzeit-Offense auf und so. Und das hat im Nachhinein halt einfach nicht so gut geklappt. Und vor allem hatte der auch Ideen. Der hat, das kommt in diesem Artikel ja auch, der ist in der Tat recht lesbar, obwohl der Schmerz einfach für mich. Die haben dann Mike Sherman angefragt, der zu der Zeit Head Coach der Green Bay Packers war, weil sie dachten, na ja, ist ja schon, ob Packers jetzt oder Nebraska, war ja in Playoffs gerade irgendwie in der
NFL. Beides in der Prärie, ja.
Nikola, ich gebe auf. Aber also da hatte man irgendwie so einen Größenwahn, dass man jetzt denkt, was weiß ich, man ist jetzt irgendwie ein Big Player, der unglaubliche Attraktivität hat. Ich meine, man war ein Big Player, ja, aber Attraktivität war halt Mittel. Und vor allem, ich meine, irgendein gestandenen NFL-Coach, der irgendwie jedes Jahr in Playoffs ist, den zu fragen, ja, komm doch mal rüber, das ist natürlich schon so ein bisschen delusional. Und ungefähr so hat sich Bill Callahan auch eingeführt, weil er dachte, oh, ich kann erstmal das Walk-On-Programm ein bisschen einstampfen und auch sonst irgendwie, was brauche ich hier, diese ganze sozusagen gewachsene Kultur, weil ich war ja mit den Raiders im Super Bowl und ich weiß, wie es geht. Ja, hat er dann nicht so gut gewusst.
Ja, überhaupt, die Callahan bei den Raiders auch viele Fragezeichen bei mir hinterlassen. Auch viele aber Fragezeichen. Ja, wir machen das Geschichtsbuch wieder zu und wenden uns dem aktuellen Geschehen zu, in dem SMU Southern Methodist, für die, die sich fragen, wofür SMU steht, die SMU Mustangs, sind weiterhin ungeschlagen nach ihrem Sieg gegen Tulane. 55-26, das ist übrigens eine gute Nachricht für Cincinnati, weil damit kommt es dann höchstwahrscheinlich zu Spitzenspielen und dann hat Cincinnati dementsprechend auch wieder Qualität, ein bisschen mehr Qualität im Spielplan. UCF schlägt Memphis 24-7, Arizona verliert verhältnismäßig knapp, Christian, gegen Washington 16-21, vielleicht endet der Streak ja doch noch dieses Jahr.
Es sagt halt mehr über Washington aus als über Arizona. Ne?
Man hat Ende drittes 16-7 geführt. Ein ganz neues Gefühl.
Also hier ist der Punkt, ich lese durchaus positive Sachen zu Jed Fish. Gerade was das Recruiting betrifft. Aber es ist halt ein ziemliches Desaster und Washington ist halt rennt weit hinter den eigenen Ansprüchen her. Kann man nicht anders sagen. Ja, gewonnen ist gewonnen, aber du hast ja den Zwischenstand dann schon gerade gesagt. Also das ist weit davon weg, in der Pac-12-Spitze mitzuspielen. Aber gut, auch so Jahre wird es mal geben. Aber ja, ich weiß nicht, ob das ein moralischer Sieg für Arizona ist, weil am Ende, keine Ahnung, vielleicht müssten sie mal gegen Detroit spielen. Vielleicht würde das was werden.
Grüße an Martin kleiner, Senf da an dieser Stelle.
Kleiner Scherz, ja. Der arme Mensch, ob
er... Er ist jede Woche wieder dabei. Gibt's nix.
Ja.
Hier, das Spiel, ich habe mir das nochmal dann in längeren Ausschnitten angeguckt. Das ist schon ziemlich gut gewesen, was Washington da geleistet hat. In der ersten Halbzeit 6 Drives, 6 Punts und 0-13 und dann zur Halbzeit zurückgelegen. War schon ziemlich erbärmlich, also kann man nicht anders sagen. Und die haben im Grunde genommen halt einen Spieler gehabt in der Offense mit Terrell Bynum, dem Receiver, der ist dann rausgerissen, hat er ungefähr die Hälfte der Yards gemacht, die dann hinbekommen haben und einen Touchdown gemacht und zwei vorbereitet. Aber selbst das, die hätten das verloren, Entschuldigung, ich wollte nicht von verkackt reden, sie hätten es verloren. Und dann hat letztlich ein Play rausgerissen. Arizona hat 16-7 geführt, war schon wieder in Field Goal Range und ich glaube, wenn die zumindest mindestens das Field Goal machen, so 19-7 im vierten Viertel, weiß ich nicht, ob sie nochmal zurückkommen, die Huskies. Und dann hat ein Defensive Tackle namens, ich habe es mir extra rausgeschrieben, Tuli Letuli Ganisoa, polynesische Namen sind einfach großartig, da gibt's nichts, ja. Hat ein Screen abgefangen und zwar wirklich gut. Der hat sofort gerochen, dass der Running Back Screen kommt und hat sich halt dazwischen positioniert. Auch das davon von Pässen auf Running Backs, ob Screens oder Shuffles waren, werden wir auch noch ein bisschen mehr reden heute. Hat den abgefangen und dadurch eben quasi wirklich das Team halt, also wenn man so will, das Momentum wechseln lassen. Das Team ist dann ein bisschen aufgewacht und hat dann eben noch zwei Touchdowns gemacht. Wer sich das nochmal angucken will, kann ich nur empfehlen, der letzte Drive von Arizona. Sie liegen halt 16-21 zurück. Und haben dann eben noch ein paar Sekunden auf der Uhr und wollen halt die Hail Mary vorbereiten mit zwei, wie man das so macht, mit zwei Pässen an die Seitenlinie. Beide Pässe kommen direkt auf den jeweiligen Receiver und beide Male lässt er den einfach relativ fallen, aber auf eine Weise, wo du denkst, okay, das ist jetzt wirklich Inkompetenz. Also wirklich, wirklich grotesk. Und was passiert dann? Der Hail Mary-Versuch gerät dann natürlich auch noch zu kurz. Weil man eben zweimal vorher diese Incompletions hatte. Also nicht deswegen, sondern weil der Arm des Quarterbacks nicht reicht. Aber man hätte es ändern können, wenn vorher die Receiver sehr einfache Bälle gefangen hätten. Irgendworan liegt es aber eben ja auch, dass man noch kein Spiel gewonnen hat.
Ja, ich merke schon, das ist qualitativ hochwertig, was da in der Pac-12 läuft.
Und, was für uns, Nikola.
Unbedingt.
Was?
Ja. Was für uns. Ist was für uns.
Ja, ja. Und wie man so hört, inzwischen überlegt man, ob man das P für in der Pack nicht für Polen hinstellt und sich dann quasi den Alkohol nicht nur in Flaschen, sondern gleich in ganzen Containern liefern lässt. Aber ja, der arme Commissioner und die arme Leber des Commissioners, weil es wurde ja am nächsten Tag nicht besser. Das ist ja das Problem. Also, dann schauen wir auf den Samstag. Cincinnati,
können wir einen noch reinnehmen? Und ich finde, das muss Christian jetzt kommentieren dürfen.
Nein.
Colorado State, Steve Adasio gegen Utah State.
Ach so, das ja.
Rückstand. Er steht 24-26 und jetzt kommt Herr Schimmel.
Ich weiß nicht, was das war. Aber man könnte ja auch einfach sein Field Goal Team auf den Platz schicken.
Sie machen einen First Down, um das kurz für die Hörer und Hörerinnen zu erklären. Sie machen einen First Down, haben genug Zeit, ne, die Uhr hält an, College, First Down. Sie haben genug Zeit zu spiken und dann ganz in Ruhe das Field Goal Team aufs Feld zu schicken, sich nochmal einkicken zu lassen mit so ein paar Luftkicks, den Kicker. Aber Steve Adasio hat andere Ideen. Er entscheidet sich dafür für das Hurry-Up-Field-Goal. Alle rauf, alle runter, bisschen Chaos.
Ja, eben nicht alle runter. Danach lief er so die Hälfte runter.
Ja. Oh, ging dann daneben.
Und dann können sie nicht snappen, weil wenn sie snappen, ist ein 10-Second-Runoff, ist vorbei.
Ja. Mit 12 Mann oder 14 auf dem Platz.
Also, und die 10-Second-Runoff kommt, weil mal einer bei genau so einer beschissenen Situation gesnappt hat, die Strafe genommen hat und dann doch noch kicken konnte zum Sieg. Und deshalb hat man jetzt gesagt, ja, wenn du das machst, dann werden dir 10 Sekunden abgezogen. Das war in einem Bowl, ich weiß nicht mehr, wer war es nicht, Illinois sogar?
Ich will sagen Pittsburgh, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Aber auf jeden Fall ja.
Das Ding ist halt, wenn ich so offen und so ehrlich bin, das ist an dieser Stelle fehl am Platz, wie ihr wisst. Ich halte Steve Adasio mittlerweile wirklich für einen richtigen Trottel. Und zwar nicht zwingend wegen dieser Nummer da, also es war dumm, gibt's nichts. Aber das danach waren alle anderen schuld. Junge, es ist deine
gesamte Verantwortung.
Du bist der scheiß Headcoach, das ist dein Job. Es gibt keine andere Aussage, außer ich hab's vermasselt, ich hab die Situation nicht. Es kann ja jeder mal einen Fehler machen, alles okay. In der Hitze des Gefechts. Aber das pisst mich halt an, alle anderen sind schuld, nur er ist es nicht.
Das ist das Übelste gewesen, weil klar, darf nicht passieren, aber passiert halt und passiert auch guten Coaches mal.
Ja.
So. Aber dass du danach erstmal deinen Kicker rund machst und alle anderen auch noch, nur dich selbst nicht, I don't know.
Ich wüsste mal gerne, wie der bei Colorado State gelandet ist. Ich wüsste es wirklich gerne. Also es kann ja nur eine Buddy-Business-Entscheidung gewesen sein.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein, also da haben schon andere Headcoaches mit wirklich weniger Credentials irgendwie Jobs bei Mid-Majors bekommen. Da ist er jetzt nicht derjenige, der am wenigsten gerissen hat.
Ja, aber die letzten Jahre bei Boston College waren halt, die sind halt nicht umsonst auch bei uns zu einem Meme geworden, ne? Also.
Ja, aber sie waren halt auch nicht so grotesk schlecht, wie man jetzt denkt. Also die waren halt nicht gut. Und die waren halt, die waren halt vor allem sehr predictable. Aber das war ja jetzt nicht die ganze Zeit ein 2- und 10-Team, sondern die sind immer eigentlich, das ist der Jeff Fisher des College-Footballs gewesen. Ne? Also immer irgendwo zwischen 6 und 7 Siegen rumgepurzelt.
Ja, aber das war übel und es war halt schade, weil er seinem Team eine Chance auf den Sieg gekostet hat. Das muss man was sagen.
Ja, das kann man so sagen.
Und Colorado State ja eigentlich auch keine Laufkundschaft, immerhin stellen sie den aktuellen German Bowl MVP, von daher, ja. Jetzt gehen wir rüber zum Samstag. Cincinnati gewinnt bei Navy 27-20. Ja, eine Win is a Win.
Ja, grundsätzlich ist a Win. Für Cincinnati sieht das aber ein bisschen anders aus. Klar, die Academies sind schwer zu spielen, aber viele solcher Spiele dürfen sich die Bearcats halt nicht erlauben. Was sich gezeigt hat, was sich bestätigt hat, diese Defense ist nach wie vor eine absolute Top-Defense, aber wenn sie ein bisschen anfällig ist, dann eher gegen den Lauf als gegen den Pass. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Das ist natürlich Navy ein bisschen zugute gekommen. Die haben das stark gemacht. Nur wenn man jetzt, wie gesagt, 27-20 gegen ein 1, jetzt 1-6 vor dem Spiel 1-5-Team, ist halt etwas, was sie sich halt nicht leisten können, die Bearcats. Denn dazu ist einfach dieses Playoff-Komitee eh schon zu sehr Power 5 fokussiert. Da muss Cincinnati eigentlich mit anderen Ergebnissen aufwarten. Die haben sich halt zusammengerissen in der zweiten Halbzeit, eigentlich mit der Sequenz Ende erster Halbzeit. Das war mit das Keyplay eigentlich, wo Navy bei 10-10 marschiert. Darf man das eigentlich so sagen, dass Navy marschiert? Also jedenfalls sind sie über den Platz, haben sich über den Platz bewegt mit Raumgewinn und haben dann in Field Goal Range ein paar Plays verpatzt. Dadurch wurde das Field Goal relativ lang. Das ist dann von DeShaun Pace geblockt worden, der sowieso, also die haben ja eh schon genug Defense Player mit viel Impact, und jetzt dieser DeShaun Pace hat die letzten Spiele super gespielt, hat noch einen Linebacker oben drauf, der eben für Plays sorgen kann, hier eben in den Special Teams. Und der hat ihn genau so weit zurückgetragen, dass noch eine Sekunde auf der Uhr ist und dass trotzdem ein langes Field Goal möglich ist. Also besseres Timing, ob das gewollt war, wage ich zu bezweifeln, aber besseres Timing gibt's nicht. Und dadurch sind halt die Bearcats in Führung gegangen zur Halbzeit und nicht die Midshipmen. Und Cincinnati hat das eigentlich relativ souverän dann nach Hause gespielt, haben eh viel Laufspiel, die Titans endlich mal wieder eingesetzt mit Play-Action. Josh Wiley, der beste Titan, der so ein bisschen der vergessene Mann der Offense war, hat jetzt endlich mal wieder ein paar Plays bekommen. Nur diese Academies sind halt einfach unangenehm zu spielen, und bei 13-27, Navy war halt nicht raus, hat den Anschluss-Touchdown gemacht und dann halt einen sehr nett ausgeführten Onside-Kick auf die Seite, mit der keiner gerechnet hat. Kicker hat sie aber umgedreht und auf die andere Seite gekickt. Dann haben sie die Interception geworfen, okay, also mit unter einer Minute dann irgendwie einen Touchdown machen ohne Quarterbacks, die vernünftig passen können, ist halt schwierig. Nur für Cincinnati war schon dieser Anschluss-Touchdown eigentlich nicht gut, auch wenn der letztlich dann am Sieg nichts geändert hat und auch letztlich der Sieg auch nicht so gefährdet war, wie das Ergebnis aussieht, aber Style Points sind für die Bearcats so entscheidend. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich als quasi Ausrutscher gegen ein Team oder gegen eine Offense, gegen die man wirklich blöd spielt, auch als Top-Defense, haben auch schon andere erfahren, dass das irgendwie darunter verbucht wird und nicht darunter, dass irgendwie die Bearcats jetzt groß schwächeln. Aber man weiß es halt nicht. Gut, apropos Style Points, kommen wir ja gleich noch bei anderen Teams drauf. Auch vor allem bei Teams, die das fast jede Woche machen.
Dann schauen wir, Christian, auf Kansas gegen Oklahoma. Oklahoma gewinnt 35-23, quält sich zu einem Sieg und natürlich mit einem Play, wo viel drüber gesprochen wird, ein vierter Versuch, wo Quarterback Caleb Williams seinem eigentlich schon gestoppten Running Back den Ball quasi rausreißt und den dann zum First Down trägt. Ein Play, das für viel Diskussion gesorgt hat.
Es ist hinter der Anspiellinie, deswegen ist es okay.
Ja, aber das Problem ist, also die Aktion, ja, das Problem ist aber, war nicht der Forward Progress längst schon gestoppt, wenn ein Running Back sich rückwärts bewegt, aber...
Das Argument kann man definitiv führen, aber das ist halt dann Aufgabe der Schiedsrichter, in der Spielsituation eine Tatsachenentscheidung zu treffen.
Ja, ja, aber das fehlte mir im Statement der Big 12 so quasi, ja, ja, das war okay, dass er den Ball rausgezogen hat, aber im Statement der Big 12 Official steht halt nichts dazu, dass der Forward Progress eigentlich gestoppt war, aber gut, ja. Bitte sehr.
Ja, und deswegen sieht man das halt auch so selten, weil normalerweise wird dann halt abgepfiffen.
Ja.
Und das war eine absolute Quälerei. Bizarrerweise in dem Moment, als Kansas gesagt hat, hier, wir öffnen jetzt die Stadiontore, ging es dann bergab. Ich hätte es denen ja gegönnt. Ich meine, Basketball-Season ist nicht mehr so weit weg, das ist die gute Nachricht. Ja, keine Ahnung. Also das war halt ein Spiel, wo halt jeder damit gerechnet hat, okay, Oklahoma mit 40 so. Und so richtig einfach scheint es irgendwie dieses Jahr nicht wirklich zu sein. Und, Caleb Williams ist ein brutales Talent, den du halt nochmal auf eine andere Art und Weise verteidigen musst als Rattler, weil er halt einfach eine ganz andere Gefahr im Laufspiel darstellt. Aber KSU hat das über weite Strecken gut gemacht, lange auch geführt und hatte am Ende dann nicht mehr den Atem, um da mitzuspielen. Aber irgendwie Jan Oklahoma hat mich ein bisschen Fragen zurückgelassen, muss ich zugeben. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem, dass die 0 Punkte zur Halbzeit machen, was geht denn? Also, jetzt mal im Ernst. Ja, Nikola, wenig. Also, mit 35-23 sind die ja auch relativ gut bedient, wenn man das Endergebnis sich anschaut. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Haben die so, also man kann doch ein Team kaum so sehr unterschätzen. Ich meine, Kansas hat das geschickt gemacht. Die haben mit ihrem Run-Game, also vor allem dann eben auch auch mit dem Quarterback, also mit Bean und Devin Neal, dem hauptsächlichen Runner, haben sie ja sehr, sehr lange Drives in der ersten Halbzeit gemacht und damit eben das Spiel verkürzt. Drei Drives, 14, 12 und 11 Plays in erster Halbzeit und dann ist halt Oklahoma nicht in Rhythmus gekommen. Die hatten halt zwischendrin lange Pausen. In der zweiten Halbzeit sah es natürlich besser aus, da hat Oklahoma mit jedem Drive einen Touchdown gemacht und die Verhältnisse gerade gerückt, aber ja, dass die Defense, die ja die letzten Spiele sehr, sehr viele Probleme mit gegnerischen Quarterbacks oder dem gegnerischen Passspiel hatte, jetzt auch im Laufspiel gegen ein jetzt wirklich nicht überragendes Laufteam wie Kansas sich da so, sagen wir mal, zumindest mittelmäßig anstellt, wenn nicht sogar wirklich schlecht anstellt, das sollte schon Sorgen machen. Und ich meine, Williams muss man natürlich dazu sagen, das waren halt unglaubliche Plays. Das, was wir gerade besprochen haben, der Fourth and One, wo Kennedy Brooks wirklich gestoppt ist. Ich meine, der kam ja an die Line of Scrimmage zurück und als Williams ihn den Ball rausriss, war er schon wieder 2 Yards dahinter. Und wenn ich das mit anderen Whistles vergleiche, die nicht gepfiffen wurden oder die man nicht ertönen hören konnte bei Spielen wie Nebraska gegen Michigan, aber lassen wir das.
Wieso wusste ich jetzt, dass jetzt eine Nebraska-Referenz kommt, Christian? Oh mein Gott.
Reiner Zufall.
Aber den Anflug hast auch schon mitgeflogen, oder? Also,
ja, klar.
ihr redet die ganze Zeit über Nebraska, ich passe mich dem nur an. Jedenfalls ist natürlich auch ein absolutes Heads-up-Play gewesen von Williams, ne? dass er da den Presence of Mind hat, den Ball rauszureißen. Absolut geistesgegenwärtig. Legal, weil eben hinter der Line. Aber auch vorher, dieser 4-3, wo er den Touchdown-Lauf macht, zum 28-17, da war er auch eigentlich im Backfield gestoppt, bis er dann den Cut macht und wirklich dann damit drei Defender gefühlt aussteigen lässt. Also der ist natürlich als Läufer, bringt er dann eine ganz andere Dimension in diese Offense. Nur dennoch läuft es alles unrund und sie quälen sich in jedem Spiel selbst gegen ein wirklich lausiges Kansas. Irgendwann ist es vielleicht dann auch mal Zeit. Aber offensichtlich schaffen die Sooners das jede Woche rauszuzögern. Und wahrscheinlich werden sie sich, ich meine, wenn sie so auftreten gegen eins der besseren Teams, gegen OK State, gegen Iowa State, gegen Baylor, dann klingelt's halt. Nur da werden sie natürlich sich dem Niveau des jeweiligen Gegners wieder anpassen. Das scheint gerade einfach ihre Storyline dieser Saison zu sein.
Der aufmerksame Hörer wird gemerkt haben, Texas kommt in der Liste nicht mehr vor.
Ne, die haben sie ja schon gespielt.
Ja, schon klar, aber wenn der Rest ein bisschen chaotisch läuft, könnte man ja theoretisch im Big 12 Finale wieder aufeinandertreffen, aber ja.
Ich meine jetzt erstmal die reguläre Saison. Wollte ich nicht ausschließen, sorry, Sir.
Christian, noch was zu sagen zu dem Spiel, oder?
Next,
gut. Dann, Jan, Alabama schlägt Tennessee 52-24,
aber am Ende...
Sorry. Du, mach. Ich habe mich gerade gefragt.
Du darfst gerne. Ich bin jetzt.
Ja, ich weiß nicht, Jan. Mein Problem ist, ich habe dir gegen Mississippi State gesagt, sie haben mich nicht abgeholt. Also, das Schöne an dem Spiel ist, also die gute Nachricht für die Alabama Defensive Backs war, das Spiel war zu Hause. Weil, wenn es bei Tennessee gewesen wäre, dann wären die nicht mit dem Bus oder im Flugzeug gewesen. So viel ist sicher.
Auch Saban klang danach ganz verträglich.
Saban war total entspannt.
Nach dem Spiel, meine ich.
Achso, Saban war das ganze Spiel entspannt. Insbesondere bei dem Touchdown, wo seine eigene Defense nicht set ist und Tennessee einfach den tiefen Ball die rechte Seitenlinie runterwirft. Und in dem Moment, wo sich der Cornerback umdreht, ist sein Gegenspieler schon 2 Yards weit und hat einen Ball in der Hand. Und ja, das war nicht so optimal. Zweite Halbzeit dann aber komplett die Tür zugeballert, ja, aber auch Bama hat dieses Jahr Probleme und wirkt verwundbar. Und das gegen, ja, Tennessee ist besser, aber wir reden da ja noch nicht von einem Contender.
4-4.
Ja. Nee, und man darf nicht vergessen, dass dieses Ergebnis natürlich auch so ein bisschen drüber hinwegtäuscht, 52-24, stand halt 31-24 im vierten Viertel. Und dann hat Alabama noch 3 Touchdowns draufgelegt und dann klingt das Ganze nachher deutlicher, als es war. Alabama hat ungewöhnliche Offense fast schon gespielt, möchte ich sagen, mit sehr viel Ball-Control. Waren auch ein paar Big Plays dabei, die haben sie gehabt, aber trotzdem haben sie den Ball lange behalten. Und Tennessee hat eher die Quick Strikes gemacht mit Hendon Hooker. Das ist insgesamt, also diese Offense der Vols, die gefällt mir mittlerweile gar nicht so schlecht. Das sieht auch ganz anders aus. Ich weiß nach wie vor nicht, wie Josh Heupel auf die Idee kam, erstmal Joe Milton starten zu lassen, den Michigan-Transfer. Also der Hooker, Virginia Tech-Transfer, ist eindeutig für mich der bessere Quarterback und war das auch, das jetzt nicht Hindsight-Gelaber. War das auch von Saisonbeginn an. Also da weiß ich nicht, was er da gesehen hat. Aber ja, Alabama hat es am Ende locker runtergespielt, haben natürlich auch dann eben die Big Plays gemacht, die sie brauchten, vor allem der lange Pass auf Jameson Williams. Bryce Young ist weiterhin einfach eine cool Cat. Also das ist schon beeindruckend, wie der sich einfach hinter der Line bewegt, was der für Moves hat, was der immer noch trotzdem dann immer einen Blick hat. Also er ist ja jetzt nicht derjenige Quarterback, der am ehesten die Beine in die Hand nimmt, sondern er versucht ja immer noch das Passplay zu machen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, insgesamt, vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche an Alabama, weil letztlich anderen Teams passiert das ja auch ab und an, dass sie im vierten Viertel nur einen Touchdown vorn liegen. Es ist ja trotzdem nicht so, dass dieses Spiel jetzt wirklich in Gefahr war. Aber man hat von Alabama einfach oder hat da so hohe Ansprüche, dass das dann immer schon als mögliche Krise gilt. Das sagt man nicht bei Oklahoma, das sagt man nicht bei Cincinnati, das würde man auch nicht bei Georgia sagen, selbst da nicht. Und das würde man, ja, eigentlich sagt man das nur bei Alabama, oder?
Ja, aber bei Alabama liegt es daran, dass der Head Coach diese Ansprüche ja selbst stellt. Also das ist das Einzige, woran du ihn messen kannst. Ja, also das ist ja nicht dein Campbell, der Head Coach, weißt du? Das ist...
Ich sah er nicht glücklich aus, aber am Ende, das Interview nach Spielende war relativ entspannt für seine Verhältnisse, fand ich. Da war er fast versöhnlich. Von daher, vielleicht gibt es Hoffnung für die DBs.
Nick Saban wird Altersmilde. Na, vielleicht auch nicht.
Hat man aber manchmal den Eindruck, jetzt nicht während des Spiels, ja. Aber bei anderen, ja. Also wenn er andere Statements macht bei seinen Pressekonferenzen, die klingen wenig, sagen wir mal, Law and Order mäßig, die klingen oft sehr reflektiert, also da gibt es Headcoaches, die eine wesentlich schlechtere Figur abgeben.
Ich finde ja, auch in den Werbungen, die er macht, hat er eine entspannte Seite, die man so gar nicht kennt. Also,
ja gut, die mussten sie ihm wahrscheinlich antrainieren, erstmal irgendwie Schauspielunterricht oder so.
Ja, aber das Ding ist, ich weiß selber, wie mein Gameface am Spielfeldrand ist.
Das müssen wir übrigens auch nochmal sehen irgendwann, Nikola.
Ich weiß nicht, ob wir das wollen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Na, ich bin da schon relativ optimistisch, dass wir das wollen.
Also sagen wir es mal so, wenn ich so Christian in Interaktion mit einem Kölner Sicherheitsmann sehe, will ich nicht wissen, wie er mit DBs interagiert, die so spielen wie die von Alabama.
Du meinst mit seinen Innenverteidigern, wenn die den Bus nicht parken, ja?
Ja.
Das ist das Schlimme.
Wenn der nicht direkt zwischen den Linien steht, wenn der nicht genau zwischen den Linien steht, der Bus, ja, also.
Also Leute, ich kann euch sagen, wir haben gestern gegen den Tabellenletzten gewonnen, ja, aber wir haben ein Gegentor bekommen.
Oh. Das ist. Wie viel habt ihr denn geschossen?
4. 4-1 gewonnen.
Also 2 zu viel.
Das Ding ist halt, dieses Jahr funktioniert das nicht. Diese Witze. Weil wir eben seit letztem Jahr eine Spielgemeinschaft haben. Das und ist uns wir
bewusst lieber.
Ja, und wir richtig, richtig gut Fußball spielen können. Also richtig gut Fußball spielen können. Und
also auf dem Niveau, wo ihr spielt.
Ja, aber also klar, ne? Ist ja klar, dass ich nur einen kleinen Amateurmannschaft dann habe. Aber wenn ich jetzt am Wochenende sehe, sorry für den Einschub, das wird die Hörer langweilen, egal. 4-2 mit einem Mörderspiel gegen eine klassenhöhere Mannschaft zu verlieren im Rheinland-Pokal. So hart wie es klingt, ich war als Trainer lange nicht mehr so selig, weil ich mir dachte, boah, es ist schon cool, vor allen Dingen, weil wir auch einfach charakterlich eine coole Truppe haben, dass du die Art von Fußball spielen kannst. Und ehrlicherweise, gestern haben wir uns, oder am Montag haben wir uns sehr schwer getan. Nicht so schwer wie andere Mannschaften, über die wir im späteren Verlauf des Podcasts noch reden. Aber deswegen, so ganz mit Busparken ist dieses Jahr tatsächlich sehr zu meinem Verdruss nicht, aber ist ja auch mal ganz schön, wenn wir ein bisschen Fußball spielen können.
Aber ihr habt euch schwerer getan als andere Mannschaften, über die wir hier nicht genauer reden, die Kogge versenkt haben. Aber von daher bin ich fußballerisch gerade eh etwas verwöhnt.
Ja, wir hoffen einfach nur, dass du, wenn ich die Info bekomme, dass du am Donnerstag gesund und munter wieder zu Hause bist, ist alles gut.
Ja, mal abwarten, ne?
Gut. Die Zeit, du hast die Stadt zu verlassen.
Ja, vielleicht habe ich eine Stunde.
Indiana verliert 7-54 gegen Ohio State, Christian. Ja, es ist nicht die Saison von Indiana.
Es ist nicht die Saison von Indiana. Jan hat hier schon mehrfach und auch vielleicht zu Recht auf Michael Penix draufgehauen. Ohio State kommt ins Rollen. Und das ist für keinen, vermutlich werden sie dann das nächste oder übernächste Spiel total harzig abschließen. Aber ja, da war kein Zweifel, wer die Partie gewinnt. Und keine Referenz in diesem Jahr.
Nein, und aber ich glaube, das wird auch in den nächsten Spielen nicht passieren. Das ist für mich gerade die gefährlichste Offense des Landes, das muss man so deutlich sagen. Ich hatte das die letzten Wochen.
Wenn ja das kein Jinx wird, weiß ich es auch nicht.
Ja, ich hoffe ja. Aber ich, das Problem ist, geplante Jinxes bei mir funktionieren nie.
Okay.
Leider. Aber das ist halt, die haben eine super O-Line, die haben 3 NFL-Receiver und zwar gute, also Top-Prospects. Eben mit Olave und Garrett Wilson, aber auch mit Smith und Jigba, dem Slot. Die haben ein mega Talent auf Running Back mit Travion Henderson, dem True Freshman, der ein absoluter Gamebreaker ist. Solange CJ Stroud oder notfalls auch einer der anderen Quarterbacks, aber nun mal ist Stroud der Starter, solange der eine einigermaßen gute Leistung zeigt, und das zeigt er in den letzten Wochen, haben wir da einfach eine Offense, die gerade extrem schwer zu stoppen ist, weil du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und das ist keine gute Nachricht für alle Big Ten Teams und auch eigentlich für alle anderen Teams nicht.
Okay, dann bleiben wir in der Big Ten und stellen fest, Michigan schlägt Northwestern 33-7, was dann am Wochenende dazu führt, Jan, dass ungeschlagenes Michigan und ungeschlagenes Michigan State aufeinandertreffen.
Ja, solange Michigan da nicht wenige Sekunden vor Schluss panten muss, dann haben sie vielleicht sogar, nein. Ja, Michigan hat sich lange schwer getan, unnötig schwer getan, möchte ich fast sagen. 0-0 nach dem ersten Viertel, 10-7 zur Halbzeit. Irgendwann haben sie erkannt, hey, Northwestern kann den Lauf wirklich nicht verteidigen, was auch schon Teams davor rausgefunden haben. Haben dann einfach das auch mal getestet und ja. Es gab Teams, die haben weniger gutes Run-Game gehabt, weniger gute Running-Backs als Hassan Haskins und Blake Corum. Ja, hat dann relativ locker gereicht. 54 Läufe, 294 Yards, 4 Touchdowns. Plus eine absolute Top-Defense, die haben sie dieses Jahr weiterhin. Aiden Hutchinson hat wieder ein super Spiel gemacht, was man gar nicht auf den Stats sieht, aber extrem beeindruckend. Gegen einen sehr guten Left-Tackle auch mit Skoronski. Ja, Michigan sieht gut aus. Gibt's nichts. Frage ist halt, ob sie irgendwann nicht in irgendeinem Spiel, zum Beispiel gegen Ohio State, aber ist ja noch ein bisschen hin, vielleicht auch schon gegen Michigan State, ein bisschen mehr werfen müssen. Und da bin ich immer noch so leicht skeptisch, ob das mit McNamara, der super darin ist, Fehler zu vermeiden, das kann er, also das sollte man auch hoch gewichten durchaus, dass der halt keine dummen Ideen hat. Oder wenn er dumme Ideen hat, führt er sie nicht aus. Aber können die, wenn die mal 0-14 zurückliegen, dann halt mit einem Pass gewinnen? Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch.
Das ist also die große Frage nächste Woche, das Staatsduell in Michigan. Und dann werden wir sehen, wer danach in Feierlaune ist. Wir kommen zum geschichtsträchtigen Spiel des Abends, Christian. Und wer könnte dafür einen würdigeren Rahmen bieten als die Big Ten? Penn State hatte Illinois zu Gast. In einem Spiel, wo Illinois für etwa 4 Meilen gelaufen ist, aber nicht wirklich viele Punkte gemacht hat. Denn es geht mit 10-10 in die Overtime und wir schauen alle schon mal ein bisschen skeptisch rein und denken uns, naja, die müssen jetzt punkten, das wird spannend. Neue Overtime-Regel dieses Jahr sagt, in der ersten Overtime ist alles wie gehabt, in der zweiten Overtime wurde vorgezogen von der dritten, dass man für 2 gehen muss nach einem Touchdown und ab der dritten Overtime werden dann Two-Point-Conversions ausgespielt. In der ersten und zweiten Overtime haben uns beide Teams das geboten, was sie am besten können, nämlich Field Goals schießen. Das war logischerweise danach vorbei. Es geht also mit 16-16 in die zweite Overtime. Und dann passierte in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Overtime, außer dass sich der Quarterback von Illinois zwischendurch den Arm gebrochen hat, nix. In der achten machen beide ihr Play und dann in der neunten erlöst uns Illinois und gewinnt nach 9 Overtimes 20-18. Das erste Spiel in der NCAA-Geschichte, das über 7 Overtimes hinausgeht. 20-18, also ein Spiel für die Geschichtsbücher. Endlich mal ein Quality Win für Illinois, Christian. Und wir werden uns alle erinnern, was wir an diesem Samstag gemacht haben. Hustenbonbon, Jan?
Ja, wir haben.
Entschuldigung.
Ja, wir haben im Rheinland-Pokal verloren. Das habe ich am Samstag gemacht. Aber ja, nicht zwingend ein Spiel, was Paul Bocuse auf seine Karte gesetzt hätte. Der klassischen französischen Küche, das hatte mehr was von einem gut gemachten, spannenden Eintopf mit gewissen Tiefen. Ja.
Meine, man kann Eintopf nicht überkochen, aber das Spiel schon.
Ja, Reduktion bis ans Unendliche. Ich meine, das ist ja diese neue Overtime-Regel. Das Schöne war, irgendwann haben die Teams halt auch verstanden, man kann auch von der Dreierlinie laufen.
Es geht. Ja, man muss nicht erstmal sämtliche Trickspielzüge auspacken. Genau. Das Illinois Special und das Penn State Face Special oder ja.
So Kirk Heidelberg-mäßig, also rums. Who cares? Hat ja auch teilweise geklappt. Das Bizarre war halt, nachdem 8 Two-Point-Conversions in Serie, also das muss man auch erstmal schaffen, zwischen 2 Teams, 8 Two-Point-Conversions in Serie nicht zu schaffen, schafft es dann Illinois und Penn State kontert natürlich. Dann hast du diese Nummer, dass sich halt der Starting Quarterback von Illinois, ich glaube, in der 7. Overtime den Arm bricht.
War es nicht in der 4.? Na egal.
Noch in der 4. gewesen sein. Verdrängung. Also es ist natürlich für Penn State eine brutal enttäuschende Niederlage. Und ich bin ja nach Hause gekommen und ich habe den Score gesehen und dachte mir, Clifford scheint nicht zu spielen. Doch, Clifford hat gespielt für Penn State. Und sie haben trotzdem offensiv wenig auf die Kette bekommen. Illinois hat halt Bilema Football gespielt, eine Woche nachdem er seine O-Line komplett in vor allen Dingen die Backup-O-Line in Senkel gestellt hat, haben die meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht offensiv, haben viele Lücken freigeblockt. Trotzdem für mich die größere Storyline insgesamt ist, dass Penn State offensiv nicht mehr auf die Kette bekommen hat.
Penn State war auch schlanke 24,5 Punkte Favorit.
Schlanke 24,5 Punkte, ja.
Und ich hätte nicht dagegen gesetzt.
Ich auch nicht.
Unbedingt.
Und das war meine größte Überraschung. Und
Das halt Over-Under war 46 und alle, die aufs Under getippt hatten, haben eigentlich recht entspannte 9 Overtimes verbracht.
Ja, gut, die ersten beiden, wenn man da dann 28 Punkte, beziehungsweise 32 Punkte, dann, beziehungsweise 30 Punkte, sagen wir mal, das ist das Wahrscheinlichste, das hätte dann das Ganze etwas schal gemacht.
Aber mach du ruhig weiter, aber ich habe nicht mehr zu sagen. Aber für mich die Storyline ist die Offense von Penn State an dem Tag.
Ja, das war ein Rückfall in ganz üble Zeiten. Ich meine, das ist ja das, was Clifford, diese Inkonstanz, die er letztes Jahr hatte, die er dieses Jahr eigentlich bisher nicht hatte, vor seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob das daran lag oder nicht. Aber ja, ist ja eh lustig, dass sich Illinois hat sich sehr lange ja, oder Bilema hat sich sehr lange bedeckt gehalten und das auch ein bisschen zelebriert, ob er jetzt Sitkowski spielen lässt oder Brandon Peters, also welchen Quarterback, das macht da eigentlich ja überhaupt keinen Unterschied. Also ist natürlich unglücklich für Sitkowski, dass sich einen Arm gebrochen hat und jetzt wirklich auch für die ganze Saison logischerweise ausfällt. Aber im Grunde war es ja völlig egal, wer die Handoffs da verteilt, ne? Also das war ja eine Wahnsinnsleistung der Line. Chase Brown war endlich fit, der Running Back Western Michigan Transfer vor ein paar Jahren gewesen. Josh McCray, der junge Bulldozer hinten dran, das hat ja super geklappt und da gab es ja wirklich diese Aufstellung, wirklich oldschool mit 8 Linern beziehungsweise Titans und Linern nebeneinander, dann eben einem Quarterback, einem Back hinten und einem Receiver außen. Aber diese 8 wirklich in einer Reihe quasi aufgestellt, da hättest du dann wirklich Student Body Left und Student Body Right spielen können. Ich finde es halt ätzend, dass Bilema das jetzt als Motivationsspritze verkaufen kann. Also der hat halt eine O-Line. Ich hatte das in meinem Preview auf dem Blog schon geschrieben. Christian hatte den dann ja auch im Spiel auch hervorgehoben. Doug Kramer mit der Center und Alex Paschewski, der Right Guard. Paschewski ist wohlgemerkt vor 2 Jahren noch ein All-Conference-Pick gewesen. Was redest du denn, Junge? Also ich meine, das sind ja keine Nulpen. Das kann ja sein, dass die enttäuschen spielen. Das kann auch mal sein, dass ein Spieler schlechte Form hat über ein paar Wochen. Das sieht man, das wird im Football immer irgendwie ein bisschen mehr verdrängt als im Fußball. Da hat man das mehr auf der Platte. Aber was geht denn? Das sind halt gestandene Big Ten Liner, die da seit ein paar Jahren starten. Natürlich bei einem nicht besonders guten Team ist völlig okay. Hatte vor 2 Jahren aber auch mal eine etwas erfolgreiche Saison, die vorletzte von Lovie Smith. Was geht denn, diese Spieler so unter den Bus zu werfen? Das ist wirklich, ich hatte das verglichen, das ist so dieser eklige Fußballtrainerstil. Du kommst an, wirst halt neu verpflichtet von dem Team, was seinen Coach entlassen hat, und das allererste, was du machst, damit du so ein bisschen mehr Zeit dir schon mal erkaufst, sagst, naja, das Team ist nicht fit. So ungefähr kam mir das vor. Und jetzt kann er das auch noch irgendwie, ja, ich habe die motiviert oder so. Nee, hast du gar nicht. Du hast einfach wirklich Bullshit geredet und die Spieler waren so nett und haben dich nicht im Stich gelassen, sondern gezeigt, dass das halt eine gute Offense-Line ist, ein gutes Run-Game ist, das gegen eine sehr gute Defense, das darf man nicht vergessen, was Penn State für eine Defense hat und was die für Probleme einigen Teams bereitet haben. Mit einem super Linebacker-Core auch. Das hat die ziemlich alt aussehen lassen. Und von daher, ich meine, Illinois hat das Ding ja sogar wirklich auch verdient gewonnen. Ich meine, nach 9 Overtimes, ja gut, aber die hatten ja in der regulären Spielzeit durchaus Chancen, das Ding zu entscheiden. 2 Touchdowns erzielt hintereinander, die beide vom Board genommen worden sind. Klar, in den Overtimes gibt es dann immer auf beiden Seiten halt Plays, wo du denkst, ah, hätte es der eine gemacht. Ich meine, Brisker, der Top-Safety von Penn State, hatte dabei, das war die erste Overtime sogar noch, bei 13-10 das Ding, also mit einer Interception hätte er das entscheiden können. Dann hat der McRae, der Running Back, hat ja einen Pass in der Endzone, den er eigentlich fangen muss. Irgendwie, das war dann so gefühlt so dritte, vierte oder fünfte Overtime. Ich komme da auch durcheinander, hat den nicht festgehalten. mich ärgert, also ich gönne ja Underdogs solche Siege, mich ärgert es ein bisschen, dass das zustande gekommen ist und vor allem, wie das zustande gekommen ist, mit einer Top-Leistung von O-Line und Run-Game, nachdem Bilema da seinen Bullshit in die Welt veräußert hat. Also das ist ein bisschen schade, aber natürlich ein Riesensieg für Illinois, da müssen wir nicht drüber reden. Ein Riesensieg natürlich auch für mich, weil ist ja klar, dass ein Sieg gegen das an 7 gerankte Penn State, egal wie er zustande gekommen ist, natürlich jetzt die Storyline der Saison ist, bis auf Weiteres, für die Fighting Illini und nicht irgendein Sieg in Woche 0. Und das solltet ihr auch beherzigen, vor allem Nicola. Es geht um Siege gegen Top-10-Teams.
Ich habe nur gesagt, Quality Win. Da meintest du zu husten.
Ja, ist ein Quality Win. Ich hatte einen belegten Hals. Kann noch passieren. Ich hätte ja deinen Hustenbonbon gern genommen, aber leider können die virtuell nicht verschickt werden. Anyway, jetzt viel zu lange drüber geredet. Glückwunsch an Illinois. War ein Spiel, mit dem sicherlich keiner gerechnet hat.
Okay, also Geschichte geschrieben, 9 Overtimes und dann schauen wir mal, ob sie vielleicht doch nochmal die Overtime-Regel tweaken, weil eigentlich war die Regel ja so deshalb geschrieben worden, damit genau das nicht passiert, aber well.
Naja, Nicola, aber man darf nicht, wenn ich da einen Satz noch zu sagen darf, man darf ja nicht vergessen, dass die Overtime ja, dass es ja weniger darum ging, wie viele Overtimes gespielt werden, sondern wie viele Plays gespielt werden. Und das ist natürlich immer noch weitaus geringer, wenn wir jetzt das LSU-A&M-Game oder Buffalo-Western Michigan oder sowas nehmen. Hier geht es um ein Play jeweils von der 3-Yard-Linie. Das ist quasi wie das sind jetzt quasi 3 Overtimes in regulär, wenn man jetzt nicht bei jedem Spiel zu 125 Touchdown erzielt. Von daher, ein bisschen was hat das ja schon gebracht. Und das jetzt ausgerechnet 2 offensiv so ineffektive, um es vorsichtig zu formulieren, Teams da aufeinandertreffen, das wird nicht so oft passieren.
Well, auf jeden Fall das in der Big Ten. Wir gehen rüber in die Big 12 und da müssen wir sagen, Jan, ist jetzt Oklahoma State unbeaten no more, verloren bei Iowa State, 24-21.
Ja, nicht besonders überraschend für viele. Oklahoma State war ja als Top-10-Team gegen ein Unranked-Team Underdog, sogar relativ deutlich. Waren das nicht 7 Punkte sogar oder so? Irgendwie sowas.
Ne? 7, ja.
Das, siehst du, das meine ich, Nicola, dass du immer alles sofort parat hast.
Bei einem Over-Under von 47. Die Overwetter werden geweint haben.
Ja. War ein wirklich schönes Spiel. Intensiv, physisch, gute Defenses, das hat man gemerkt. Das war jetzt natürlich auch keine Breaking News. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Beide Teams haben nicht so laufen können, wie sie es wahrscheinlich selbst gehofft haben, weil sie ja ein bisschen shaky waren, gerade Oklahoma State mit Spencer Sanders auf Quarterback, der so ein bisschen hot and cold ist. Also beide konnten laufen, aber eben nur okay und nicht gut. Iowa State hat das halt mit vielen, vielen RPOs gelöst, mehr als üblich. Gerade diese RPO-Slants auf Xavier Hutchinson, auf Tariq Milton, den einen wichtigen. haben das dann am Ende gewonnen in einem, ja, fand ich doch, ein Spiel, was hin und her ging, jetzt nicht mit wahnsinnig vielen Punkten, aber doch mit ein paar Turns. Das, ja, der übelste Call der Woche geht an die Refs dieses Spiels, die an Sportsmanlike-Strafe gegen besagten Xavier Hutchinson für, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, dieses angedeutete High-Stepping
nach dem Slant.
Also das war ja nicht mal richtig Showboating, wie es, was weiß ich, Deion Sanders früher gemacht hat, wo du die Beine wirklich weit ausstreckst und den Ball noch hin und her bewegst.
Und dann noch schön umdrehen und die Hand an den Kopf, ja.
Ja, ja. Das war jetzt ja wirklich nur minimal angedeutet. Es war sehr schön, also erstens, Matt Campbell hat sich tierisch drüber aufgeregt und ich konnte ihn sehr gut verstehen. Das Playcalling danach fand ich nice, weil sie zweimal die nächsten Plays auf Hutchinson gegangen sind, der ja auch den Touchdown dann gemacht hat. Also hier, den Touchdown kriegst du von uns zurück und zwar eigenhändig. Das fand ich sehr nice. Aber wie gesagt, waren ein paar schöne Pässe dabei, auch der Pass dann zur Führung von Oklahoma State zum 21-17, diese Tay Martin-Route, eine Post-Corner, super Ding auch. Insgesamt hat Iowa State ein bisschen mehr die entscheidenden Plays gemacht. Der Will McDonald, der Pass-Rusher, hat in der zweiten Halbzeit, ja, muss man schon sagen, übernommen, hat einige Drives und einige Plays vermöglicht. Und jetzt war es dann natürlich am Ende ein bisschen Glück auch dabei. Das gehört einfach dazu. Der letzte Drive, dieser Fourth and Two oder was es war, wo sie diesen kurzen Screen auf Presley spielen. Und da kommt der Aishim Young, der junge Safety, da angeschossen. Das tut er gerne mal und knallt halt genauso rein, dass er gerade so das First Down verhindert oder nicht. Das ist wirklich ein enger Call gewesen, weil da ja noch ein O-Liner reinkommt, der den Presley dann ein bisschen wieder Richtung First-Down-Marker schubst, bevor er dann auf dem Boden ist. Blieb dann stehen, muss man, glaube ich, auch stehen lassen, den Call, aber war halt ein bisschen glücklich, war einfach ein Spiel auf Augenhöhe von zwei guten Teams mit sehr guten Defenses und ja, ich würde mich freuen, wenn ich eins davon, wahlweise Iowa State, aber Oklahoma State vom Headcoach abgesehen, gefallen die mir in letzter Zeit eigentlich ganz gut, wenn man die vielleicht dann im Big 12 Championship wieder sieht.
Okay, weiter. Wir wechseln in die Pac-12, wo Oregon zu Gast im Rose Bowl war, Christian, bei UCLA und mit einem ganz knappen Sieg wieder nach Hause fährt. 34-31 Sieg nach 0-14 Rückstand.
Ja, das war ganz gut. Das war so die eine halbe Flasche Wasser, die der Pac-12 Commission an dem Tag mal trinken konnte, dass UCLA das nicht gewonnen hat. Kleine Randbemerkung. Ich habe Thibodeau noch nicht gesehen. Ich habe in dem Spiel auf ihn geachtet und Jan, mein Gedanke war, okay, das wird eine kurze Evolution. Ja. Der Typ ist ein Problem. Und der Bruder von Sewell ist ein Problem. Sie haben noch ein, zwei weitere Jungs in der D-Line, die sind. Also, wir sagen euch hier schon seit mehreren Jahren, ihr wisst es vermutlich selber, ihr braucht uns dazu nicht, aber ihr hört uns ja trotzdem. Oregon rekrutiert sehr, sehr gut und man sieht es halt auch. Also gerade in der Defense, es sind halt echt ein paar böse Jungs. Und gerade Thibodeau, der arme Right Tackle, irgendwann hat halt UCLA umgestellt, dass der ihn halt 1-1 hatte und ich meine, nichts gegen den Jungen, ist bestimmt kein schlechter Footballspieler, aber Thibodeau wird noch einigen anderen Herren das Leben zur Hölle machen, sportlich gesehen.
Irgendwann haben sie gedacht, komm, jetzt hat der Right Tackle genug gelitten, jetzt demütigen wir mal den Titan, indem wir den 1-1 gegen Thibodeau hinstellen, das sah nicht besser aus.
Es ist halt auch dumm, ne? Also.
Ja, vor allem, das war Greg Dulcich, das ist ein sehr guter Receiving Tight End, der genau diese, der wird in der NFL landen, der genau dieses, sozusagen, das ist das Element seines Spiels, was ihn auszeichnet. Der kann halt auch Big Plays machen im Passing Game über die Mitte. Tiefe Bälle fangen, ist super athletisch.
Was er nicht kann, ist das Monster.
Nicht so eine gute, ja, genau. Den besten D-Liner des Landes im College Football allein im Passblock, nicht so eine gute Idee.
Der hat garantiert im Training irgendwas unter der Woche gemacht, was die Coaches richtig aufgeregt haben.
Als ich das gesehen habe, dachte ich so, Junge, was hat euch euer Thailand getan? Ja, also ja. Euer Right Tackle ist eine Drehtür, jetzt stellt ihr den armen Thailand dahin. Was soll denn der machen?
Ja, das war hässlich. Aber also Oregon hat am Anfang ganz massive Probleme gehabt. UCLA war 14-0 vorne. Und das auch nicht mehr unverdient. Das Problem ist, jeder hat weniger von dem Spiel gesehen, weil wir alle noch bei Penn State gegen Illinois waren, primär.
Ja, und in der Zeit, genau, in der Zeit hat UCLA quasi seine Führung ausgebaut, dann haben wir alle umgeschaltet und plötzlich war Oregon im Spiel.
Ja, aber es hat halt noch relativ lang gedauert, bis Oregon tatsächlich das Spiel entschieden hat. Und keine Ahnung, die zweite Halbzeit war auch nicht mehr wirklich offensiv gut für die Bruins. Trotzdem, ich glaube also, dass Kelly da mittlerweile relativ sicher im Sattel sitzt. Das war schon eine ordentliche Leistung von UCLA. Oregon hat lange gebraucht, irgendwie, ich bin noch nicht wirklich sold, was deren Passspiel betrifft. Auch ein, zwei überflüssige Turnover. Aber die haben halt schon echt viel Talent in der Truppe, gerade defensiv. Deswegen sehen sie vor sich Jinx wie die beste Mannschaft der Pac-12 aus.
Ich hatte das ja, letzte Woche hatten wir das ja schon bei dem Spiel gegen Cal, wo Thibodeau nur die zweite Halbzeit ran durfte und jeden zweiten Snap halt für Pressure gesorgt hat. Das ist schon absolut krass und das ist die ganze Saison schon so und jetzt hat er ja auch ab und zu gegen den Sean Ryan, gegen den Left Tackle gespielt und auch den hat er nass gemacht und der gilt halt als einer der besseren Liner für die nächste Draft. Das ist völlig egal, wen du ihm gegenüberstellst. Der muss halt, das hat man so ein bisschen, hat man nicht ganz verstanden, warum sie nicht wenigstens immer einen Back drin haben. Und sie haben ja mit Brown und Charbonnet zwei auch Bigger Backs, die den zumindest immer einmal chippen, wenn sie rausgehen. Auf eine Route. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. UCLA hat, also Oregon hat halt das Laufspiel von UCLA ziemlich abgeklemmt. Alle Läufer, auch DTR, auch den Quarterback, fand ich relativ beeindruckend. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, und Thibodeau ist halt ein Problem, weil er eben in jedem Play mit diesem wirklich krassen Get-Off, ich hatte das beim am Tag danach nochmal geschrieben. Das ist genau das, was natürlich in der NFL gerade wahnsinnig angesagt ist. Durch dieses ganze Kurzpassspiel und ne, Quarterback macht nur ein paar Schritte nach hinten, feuert den Ball raus. Kannst du halt natürlich, brauchst du auch Liner, also die Liner mit guter Technik, die halt den O-Liner halt schlagen, weil sie gute Moves haben. Das Wichtigste ist halt schnelle Pressure. Und wenn du einen Spieler hast im gesamten College-Football gerade, der dafür steht, ist das Thibodeau, dass du eben schnelle Pressure hast, weil der einfach diesen krassen Get-Off hat, weil er diesen krassen Closing-Speed hat, weil der einfach sehr, sehr schnelle Handbewegungen auch hat, die ihm noch dabei helfen, sich des O-Liners zu entledigen. Das ist halt schon wirklich, wirklich beeindruckend. Was nicht so beeindruckend war für mich, ist, ich muss ihn bringen, Achtung, ich warne euch vor, Trigger Warning. Also, Oregon, diese Jerseys, ja?
Ach so.
Da hätte ich mir gewünscht, dass, also, der passendste Quarterback wäre, gerade wenn man ihn deutsch ausspricht, Joe Flacco gewesen. Das sah ja irgendwie aus, als ob die Stockflecken da drauf haben oder so. Und ich meine, ich bin eh kein großer Fan dieser Jerseys oder dieser Daunenwechsel, aber das sah irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie völlig daneben.
Das sah aus, als wäre irgendwie der Eimer mit grauer Farbe in weiterer Entfernung explodiert und,
ja. Ja, oder eben, wie gesagt, die haben die Jerseys mal benutzt, die waren alle total nass geschwitzt, die haben sie alle in irgendeine Tonne gestopft, einen Deckel drauf gemacht und einfach ein paar Tage mal da reifen lassen und dann haben sie halt diese Stockflecken überall drin. Weiß ich nicht. Das Problem, das hat Christian ja gerade schon angesprochen, ist halt, dass sie immer wieder, und gerade das Anthony Brown, der Quarterback, immer wieder fehleranfällig ist, weil der hat die ja mit diesen zwei wirklich krassen Interceptions eigenhändig ins Spiel zurückgebracht. Erst übersieht er da irgendwie, überwirft er sein Target in der Mitte, wo dann natürlich ein Spieler hintersteht, der den Ball abfangen kann. Und dann wirklich diese Interception. Es steht dann nur noch 31-34 statt 17-34 sozusagen durch die zwei Touchdowns, wo diese eine Interception dazwischen war. Und dann führen die mit vor allem mit Laufspiel, mit kurzen Pässen, was sie ja die ganze Zeit gespielt haben, sind die schon in oder nahe der Red Zone und da wirft er diese wirklich hanebüchende Endzone-Interception. Das macht der Jay Shaw, der Cornerback auch gut, weil er so einen Schritt zögert, sodass, glaube ich, Brown denkt, er hat die kurze Zone, aber die darf er da nie hinwerfen. Der hat ja wirklich der Cornerback drauf gewartet, er hat so ein bisschen, das war wirklich so ein Baiting. Wirf den mal, ich nehme die zwei Schritte, die hole ich wieder auf und fange den Ball ab. Da haben sie ja dann ein bisschen Glück gehabt, die Ducks, weil dann kam ja Ethan Garbers rein, weil DTR verletzt war, der Bruder von Chase Garbers, von dem Cal Quarterback, hat ein paar starke Pässe angebracht. War wirklich sehr, sehr cool, bis ich dann schrieb, er ist wirklich sehr, sehr cool und sehr kalt wie eine Hundeschnauze. Und dann hat er natürlich die Interception geworfen, wie man dann Spieler so jinxen kann. Nein, Scherz beiseite, das war halt ein starkes Play von dem DJ James. Der hat aus Off-Coverage da vor den Receiver, ist er gebreakt, wenn man so will, und hat das Ding entschieden. Aber das war halt am Ende wieder enger, als die Ducks das hätten gestalten müssen oder sollen. Also vom ersten Viertel abgesehen, waren die ja eigentlich überlegen. Und bringen den Gegner dann wieder ins Spiel und machen es wieder eng. Ich meine, gegen Stanford ist es in die Hose gegangen. Das war ja zwar eine andere Dynamik im Spiel, aber dennoch, es ist kein einziges Spiel. Gegen Cal brauchen sie den Goal-Line-Stand. Gegen Fresno State tun sie sich super schwer. Gut, Ohio State ist natürlich der große Sieg, aber dass sie in fast jedem Spiel, wenn sie nicht entweder gegen FCS oder gegen Arizona spielen, was fast auf selber rauskommt, dass sie sich in jedem Spiel eigentlich extrem schwer tun. Jetzt haben sie Colorado vor der Brust mit ihrer Minus-Offense. Das könnte dann mal ein deutlicheres werden vielleicht. Und danach Washington, nochmal eine Minus-Offense. Da kann man sich vielleicht dann mal gesund stoßen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
We shall see. Übrigens, benutzt du Jerseys irgendwo für mehrere Tage lagern? Mm-mm. Das ist also, als jemand, der schon mal den Equipment-Van der Blue Devils von Stuttgart wieder hochgefahren hat, also spätestens, wenn ab Soltau der Geruch von hinten durch die Wand kommt, ist dir scheißegal, dass er nur 120 ist. Du gehst aufs Gas, ja? Weil der Mief ist unerträglich, aber ja. Ole Miss, die 12, schlägt LSU 31-17. Irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Sonst gehen wir zum nächsten.
Nee, nichts Relevantes, was mich betrifft.
Nehmen das nächste.
Dann nehmen wir das nächste. Notre Dame schlägt USC 31-16. Das Spiel ist gar nicht mal so sehr das Thema, sondern dass plötzlich hochgekommen ist, Jan, dass angeblich Mike Tomlin Kandidat sein soll für den Headcoaching-Posten bei USC. Ich habe mir nochmal die Biografie von Mike Tomlin zu Herzen geführt. Der ist nicht von USC, der hat da, soweit ich sehe, auch nicht wirklich Verbindung zu und hat jetzt auf heute auf einer PK gesagt, so viel könnt ihr mir gar nicht zahlen, dass ich da hingehe, so gefühlt.
Ja, er hat es sehr deutlich gemacht, nochmal deutlicher als Jimbo Fischers Absage Richtung LSU, also das verstehe ich auch nicht ganz, also dass einige Programme, da haben wir ja gerade schon bei der alten Geschichte über Nebraska und Mike Sherman drüber geredet. Und jetzt haben wir mit Mike Tomlin natürlich noch einen Headcoach, der nochmal eine ganze Ecke erfolgreicher ist, als Sherman es bei den Packers war. Wie kommt man auf die Idee? Also da kann ich Tomlin schon verstehen. Und ich meine, er hat ja dann gefragt, hat irgendwer mal Sean Payton gefragt oder Andy Reid gefragt? Was soll das? Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber seine Reaktion war ziemlich gut. Ich schätze Mike Tomlin und von daher habe ich da auch ein bisschen schmunzeln müssen. Ich finde aber, lieber Nicola, dass wir über eine andere Personalie, die gerüchteweise aufgekommen ist, viel eher reden sollten als über Mike Tomlin zu USC, weil da gab es ja auch Berichte. Ich glaube zwar nicht, dass da wirklich was dran ist, aber Jeff Fisher, das wäre doch eine ganz andere Nummer.
Ist das jetzt wieder hochgekommen? Das Ding ist halt, wir dürfen nicht vergessen, wir wurden alle Zeuge vor circa 15 Jahren, wie ein gewisser Nick Saban auf der PK gesagt hat, I'm not going to coach Alabama.
Ja. Ich bin immer noch, trotz allem, würde ich sagen, die schönste Nummer war trotzdem immer noch Bobby Petrino. Das ist nicht zu toppen. Dann auch gleich den Fight-Song noch zu intonieren bei der Eingangspressekonferenz von Arkansas, nachdem er vorher in der Saison einfach hinschmeißt. Bei welchem Team war das noch, Nicola? Die Falcons, ja. Genau. Ja, das ist nach wie vor...
Sie finden Bobby Petrino im Duden als Synonym für Kackwurst.
Jetzt werden aber die ganz tiefen Blutgrätschen ausgepackt.
Ja, es sinkt für sie heute das Niveau, ja.
Ja, wirklich. Nicola, damit hast du alles unterboten.
Ja, jetzt lass mal lieber schnell weitermachen. Ja,
schnell weitermachen. Du bist
also dran. Ich will Fischer zu USC, so, ne?
Ich will alleine. Ja, du bist aber auch Katastrophentourist, wie wir alle.
Ja, natürlich. Aber deswegen machen wir diesen Kram ja hier. Wir machen diesen Podcast ja nur aus diesen Gründen. Es geht uns ja nicht um guten Sport, sonst würden wir uns mit anderen Sachen beschäftigen.
Ja, aber warum dann USC und nicht irgendwo in der ACC? Also ich meine,
Nein,
Jeff USC Fischer, ist genau das richtige Programm dafür. Außerdem hat er da eine History.
Jeff Fisher versus Herm Edwards. Besser wird es nicht mehr. Und wir kriegen es jedes Jahr.
Solange wir, ja.
Ja, also solange die dann solange da bleiben.
Herm Edwards nicht der neue Headcoach der Raiders irgendwie wird oder so.
Oh, das wäre auch gut.
Ich habe manchmal gute Ideen, ja.
Der Pac-12-Commissioner fragt gerade in Serbien nach selbstgebrannten an. ob da nicht doch eine Möglichkeit besteht. Dann kommen wir zu, übrigens alle Academies haben diese Woche gegen gerankte Teams gespielt, also Navy gegen Cincinnati hatten wir schon. Jetzt kommen wir zu Army, die Nummer 16 Wake Forest zu Gast haben und in einem ganz punktearmen Spiel, Christian, mit 56-70 verloren haben. Football wohlgemerkt, das Basketballspiel zwischen beiden, könnte ich mir vorstellen, geht punktearmer aus.
Davon ist auszugehen.
Wegen der College-Basketball-Regeln.
Ja, Wake Forest hat sich relativ schwer getan. Das war eine ziemlich ausgeglichene Partie. Über weite Strecken, aber irgendwie Fuß vom Gas nehmen war da nicht wirklich für. Ich habe den Eindruck, dass sie auch ein bisschen auf Style Points aus sind. Keine Ahnung, aber die haben sie auf jeden Fall geholt. Und
kombinierte ja, 1233 Yards an Offense.
Ja, es war ein Spiel für den Wegwert. War ein absolutes Spiel für den Wegwert.
Ich habe das ganze Spiel gesehen. Ich habe das mich ja dafür entschieden als First Screen. Das möchte ich
dazu Army 70 Läufe für 5,9 Yards pro Lauf. 416 Yards, 5 Touchdowns. Und der Quarterback 9 von 11, 140 und 3 Touchdowns. Ja. Der muss doch direkt transferieren hier.
Moment, das ist ja, da gehört eine Geschichte zu. Der eigentliche Quarterback, der zurückkam, ist Christian Anderson. Der kam nach, der Starter. Der hat sich aber der kam gerade von einer irgendwie mehrere wöchentlichen Verletzungen zurück, hat sich dann aber gleich wieder verletzt. Und dann haben sie eigentlich einen Quarterback namens Tahir Tyler, der aber nur laufen kann, weil der wirklich auch für Academies Quarterbacks wirklich ein grotesk schlechter Passer ist. Und haben mit Jabari Laws einen dritten Quarterback, der für Academy Quarterbacks ein ziemlich guter Passer ist, wie man auch an den Statistiken sehen kann. 9 von 11 für 140 und 3 Touchdowns. Wann hat das ein Academies Quarterback mal gerissen? Vor allem auch noch gegen ein FBS-Team. Es war Spaß, wenn man wirklich Defenses für überflüssig hält. Das ist nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern das muss man so deutlich sagen. Guckt euch mal bei Wake Forest, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Christian übrigens, oder beziehungsweise Nikola.
Nö, mach alles gut, also, wollte ich ja, alles gut.
17 Minuten, 17 Sekunden Time of Possession hat Wake Forest gehabt und daraus 70 Punkte gemacht.
52 Plays.
Das ist relativ, also ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist, aber müsste nah dran sein. Diese, ne, ihr kennt ja dieses lustige Slow-Mish RPO-Game, was sie da spielen. Das war für Army viel zu viel. Vor allem die beiden Cornerbacks waren halt hoffnungslos unterlegen. Und Wake Forest hat zwei Receiver, für die ich beide einen kleinen Crush habe. Jacari Roberson, der Slot schon länger. Und A.T. Perry ist ein Outside-Receiver, ein großer, sehr, sehr beweglicher Outside-Receiver, der wirklich richtig, richtig gut aussieht gerade. Und naja, sie haben halt einfach beide, diese beiden Receiver und auch noch weitere Receiver, aber ich beschränke es jetzt auf die beiden, mal haben sie einfach nicht stoppen können. Und vor allem auch wenn, dann haben sie es irgendwie falsch angestellt. Also Jaquari Roberson haben sie im Slot dann zwei Plays, die jetzt zu Touchdowns verwertet, da war es so, da haben sie Bracket Coverage gespielt, Inside-Outside, weil sie halt seine üblichen, ne, Slot-Receiver, die üblichen Routes halt mit Inside- oder Outside-Cut zum First Down, die wollten sie ihm nehmen. Was hat er gemacht? Er ist zweimal einfach vertikal an diesen beiden Spielern vorbeigelaufen und hat den Pass gekriegt und war halt vollkommen frei. Und sie haben irgendwie aber auch nicht gedacht, naja, vielleicht sollten wir erstmal die Big Plays verhindern, weil man kann ja den First Down Catch verhindern. Das hat aber Wake Forest dann halt zu diversen, sehr, sehr langen Plays ausgenutzt. Ich möchte, also sie konnten ja auch den Fuß nicht vom Gas nehmen, das muss man ja so deutlich sagen, weil die Defense halt, Wake Forest Defense ist eigentlich okay gegen den Pass. Nun haben sie in diesem Spiel halt ja auch viel im, oder zumindest für Academy-Verhältnisse viel im Pass abgegeben, natürlich vor allem im Lauf haben sie Probleme und das hat Army halt ausgenutzt. Und für diejenigen, die auf lustige Footballspieler stehen, Jacoby Buchanan, das ist ein B-Back, also der Running Back in dieser Flexbone-Offense hinter dem Quarterback, der hat mich so ein bisschen an, so in Highschool-Filmen gibt es ja oft irgendwie den dicken Jungen in der Schule und der wird dann von der zentralen Clique an Protagonisten überredet, hier, versuch's doch mal mit Football. Das gibt's in tausend dieser seichten Highschool-Komödien und so ungefähr sieht er aus, nur spielt er halt Running Back, hat er halt ein paar Kilo zu viel, würde ich sagen, aber halt Dampframme für Short Yardage und das hat halt immer geklappt. Die Academy spielen ja nun gerne dritten und eins vierten und eins aus und wenn du da, dann haben sie da ihren, was weiß ich, wie viel der wiegt, 250 Pfund oder so, mit vielleicht dem einen oder anderen überflüssigen Pfund auch, aber
260.
Ja, und wenn ihr euch den anguckt, ist nicht alles Muskeln. Aber zusätzlich möchte ich
Ich dachte, in der Army müssen sie fit sein.
Ja, aber guckt euch, also ja, vielleicht hat er die Muskeln gut versteckt oder es sind andere Muskeln. Ich kenne mich ja, ich bin jetzt kein Mediziner oder anatomisch jetzt auch nicht so wahnsinnig.
Also 260 Pfund sind 120 Kilo. Das ist ein bisschen mehr als Derrick Henry. Der ist bei 250 gelistet, allerdings der hat nur Muskel.
Genau, und hier würde ich jetzt, also bei Jacoby Buchanan würde ich jetzt eher sagen, teils. Ich möchte aber trotzdem einen Spielzug noch erwähnen, weil für mich eins der instinktivsten Plays, und jetzt müssen wir über einen Defense oder ein Special Teams Defense Spielzug reden, der das Ganze mitentschieden hat, und zwar ein Pick 6 von Travion Redd, von einem Linebacker von Wake Forest, der die letzten Spiele vorher mir schon das eine oder andere positiv aufgefallen ist. Army hat einen Field-Goal-Fake, einen ziemlich guten Field-Goal-Fake, muss man sagen, mit dem Fourth-String-Quarterback gespielt. Tyden kommt von der anderen Seite der Formation rüber, läuft eine Wheel-Route, ist völlig frei. Und dieser Redd hat eigentlich einen anderen Gegner in Man-Coverage und aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er den freien Tyden im Augenwinkel erspäht oder so, kommt er von dem runter, breakt vor den Ball und trägt den Ball dann in die Endzone zurück. Ein absolutes Wahnsinnsplay. Nur leider war das quasi eine Special Teams Defense oder eine Field Goal Defense und keine wirkliche Defense, weil die wirkliche Defense hat bei beiden Teams einfach nicht stattgefunden. Das war wirklich, also grotesk, dass ein Spiel, gerade auch ein Spiel gegen ein Academy Team, ein solches Ergebnis hat.
Aber gut. Ich meine, gut, das ist die ACC, ne? Aber Wake Forest immer noch ungeschlagen.
Wake Forest immer noch ungeschlagen und diese Offense ist halt wirklich, wirklich schwer zu spielen. Vor allem, weil der Sam Hartman, der Quarterback, mittlerweile auch wirklich on fire ist, eben seine Top-Receiver hat. Das Laufspiel funktioniert zumindest gut genug, um eben diese Ergänzung zu sein für diese Slow-Mash-Offense. Die sind eklig zu spielen in der Offense. Man muss halt gegen sie laufen, viele Punkte machen. Das Spiel vielleicht kurz halten, nur wie man jetzt gesehen hat, selbst wenn das Spiel kurz gehalten wird, wie gegen Army, mit 17 Minuten Ballbesitz, das reicht halt dann nicht. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Also 70-56, das punktreichste Spiel mit Beteiligung eines ACC-Teams, das zweitpunktreichste Spiel mit Beteiligung eines ACC-Teams nach Pittsburgh Syracuse 2016, ein schlankes 76-61. ACC und diverse Probleme. Texas A&M schlägt South Carolina 44-14 und dann ACC und diverse Probleme. Miami schlägt Nummer 18 North Carolina State 31-30. Wenn wir es positiv drehen wollen, Christian, kann man sagen, obwohl Nein. die Saison für Miami nicht so positiv läuft, sie haben wenigstens Herz.
Ja, und das hat man ja schon gegen North Carolina gesehen, dass sie Herz hatten. Und jetzt haben sie sich halt mal mit dem Sieg belohnt. Spannende Partie. Du darfst nicht 31 gegen Miami kassieren. Auch als FCS-Team nicht. Also North Carolina State ist kein FCS-Team, aber selbst ein FCS-Team dürfte das nicht. Sie schreiben nicht ab. Ich meine, da gibt's ja auch heiße Debatten, ob der Coach bleibt, ob der Coach geht. Ja, aber irgendwie ist es schon eine Enttäuschung fürs Wolfpack, muss man schon sagen. Und nichts ist gut an einer Ein-Punkt-Niederlage gegen Miami. Das ist einfach so.
Dann die nächste Academy hatte San Diego State zu Gast. San Diego State die 22 gewinnt bei Air Force 20-14. Dann gehen wir zurück in die ACC und da sehen wir die 23 Pittsburgh gegen Clemson. 27-17 der Sieg von Pittsburgh. Jan, Clemson damit mit drei Niederlagen aus allem raus, was man sich vorstellen kann. Und Kollege DJ One Galilei, der darf sich vielleicht im Bench Bowl irgendwann mit Spencer Rattler battlen. Der Unterschied ist, er durfte nach seinem Benching zwischendurch wieder aufs Feld. Aber ja, die Tigers Offense ist jetzt quasi am Boden angekommen.
Ja, aber ist sie mehr am Boden angekommen als in den letzten Wochen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, jetzt haben wir das Benching. Also das ist ja normalerweise das klare Zeichen, dass auch der Coach sagt, gut, das geht so nicht weiter.
Ja, das stimmt, aber das kann auch ein Panik-Move gewesen sein, um irgendwie in diesem Spiel noch irgendeinen Impuls zu setzen. Das Problem ist, dass Tyson Pumachang, der ja auch mit einem schönen Namen belegte Backup-Quarterback, dass der halt wirklich auch nicht besser ist. Und das war letzte Saison schon so, als die beiden dann erst für Lawrence quasi Mop-Up-Duties hatten, dass der halt nicht ready wirkt. Und dann, ich glaube nicht, also ich mag mich irren, oft genug passiert, aber ich glaube, es führt momentan zumindest keinen Weg dran vorbei, dass sie mit Uyangalele weiterspielen. Aber Pumacang wirkt halt zumindest nach allem, was ich bisher gesehen habe, überfordert. Und ja, Pitt hat das ausgenutzt, hat nochmal ein Statement-Win, muss man trotz allem ja so sagen. Clemson ist immer noch irgendwo gefährlich gewesen. Ist ja nicht so, dass die aus der ganzen Nummer raus waren, denn eine Niederlage war ja gegen Georgia, das heißt aus der ACC, sie sind natürlich lange aus dem Playoff-Rennen raus, aber aus der ACC waren sie eben nicht raus. Und Pittsburgh momentan ziemlich on a roll mit der Offense, mit Kenny Pickett, ihrem Quarterback, der momentan auch als einer der heißeren Heisman-Kandidaten und eben auch als einer der heißeren höheren Draft-Picks gilt. Ich fand ihn die letzten Jahre immer etwas, sagen wir mal, underwhelming, aber das ist deutlich anders geworden. Und das zeigt eben auch, dass sich solche Spieler entwickeln können. Ich meine, der ist jetzt ja schon ein paar Jährchen länger im College. Das macht oder kann einen Unterschied machen. Er hat ein nettes Receiving-Core, Jordan Addison und Co. Und trotzdem muss man ja sagen, obwohl das so eine High-Powered-Offense ist, die vorher jeden Gegner platt gemacht hat, die haben zwar viele Yards gegen Clemsons Defense gemacht, aber eigentlich nur 20 Punkte. Denn 7 Punkte waren halt dieser Shovel Pass von Uyangalele auf Sir Vossia Dennis. Also es sah ja wirklich so aus, als ob er den eigentlich auf den Verteidiger wirft. Hat er den quasi blind geworfen, weil das so eingeübt war, aber da stand halt eben der Linebacker im Weg und der hat dann eben einen ziemlich lässigen Pick 6 draus gemacht. Ansonsten, ja, Pitt gehört zu den Favoriten in der ACC.
Wäre im Augenblick im ACC-Finale gegen Wake Forest.
Gegen Wake Forest, genau. Und die haben ja in der Coastal halt auch ein bisschen schon sich ein kleineres Polster besorgt. Ja, die sind jetzt mindestens 2 Spiele vor allen anderen Teams oder 2 Siege vor allen anderen Teams. Das ist schon mal was. NC State hat verloren, was natürlich für Wake Forest eine sehr gute Nachricht ist. Ist natürlich für die Spannung in der ACC und natürlich auch für dieses Chaos da nicht so eine gute Nachricht, aber ich gönn's natürlich Christian und seinen Hurricanes.
Was?
Du bist unser ACC-Beauftragter und Miami ist eins deiner Top-Teams da. Also neben Boston College und Florida State fällt mir jetzt kein...
Kein Scherz, ich gebe jetzt mal was zu trinken und mach weiter.
Nein, ist jetzt eigentlich vorbei mit dem Spiel, weil kann man jetzt nicht so viel zu sagen, war ein verdienter Sieg für Pitt und Clemson muss sich halt neu formieren, da ist ja jetzt nicht wegen einer schlechten oder mittelmäßigen Saison alles verloren, die werden schon wiederkommen und ich bin auch, was Uyangalele angeht, nicht so negativ eingestellt, das ist schon ein großes Talent. Der muss irgendwie seinen Kopf klar kriegen. Vielleicht müssen sie in der Offense auch was ändern. Das muss nicht so sein, dass das nächstes Jahr genauso bescheiden aussieht.
Aber das Jahr ist quasi vorbei. Es geht um 2022, ne?
Ja, das meine ich. Also natürlich sollte Clemson jetzt nicht das Jahr abschenken.
Das wird jetzt so ein 0815 Bowl, wo man sich dann sammeln kann und dann, ja.
Es sei denn, sie drehen jetzt noch richtig auf, ne? Also sie haben ja Wake Forest noch vor der Brust.
Erstmal kommt der ewig junge Klassiker Clemson gegen FSU.
War.
Ist der Kollege inzwischen von seiner Trinkpause wieder da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja.
So lange weiter.
Die 24, Texas San Antonio, die Roadrunners, auswärts bei Louisiana Tech 45-16 gewonnen, UTSA weiterhin 8-0 und ungeschlagen und Purdue, die letzte Woche die Nummer 2 Iowa gedemütigt haben, diese Woche doch eine Rückkehr auf den Boden der Tatsachen gegen Wisconsin 13-30 an.
Ja, kurzer Auftritt der Boilermakers in den Top 25, nachdem man da zum ersten Mal seit Äonen wieder vertreten war.
Dieses Simpsons-Gif fallen einem da ein, ne? Der eine, wo hier der Simpson-Vater reinkommt, seinen Hut raufhaut so, auf den und wieder rausgeht.
Ja. Großvater da einmal rein, wieder raus. Genau. So ungefähr so ungefähr muss das für Purdue sich angefühlt haben. Wisconsin ist wieder das Wisconsin, was wir kennen. Ich meine, das war ja fast Academies-mäßig. 8 Passversuche und 51 Läufe. Da, also das macht Navy, Army und Air Force Konkurrenz.
Nur die Stuttgart Scorpions der alten Zeiten, ja.
Der Unterschied ist halt, dass auch gerade zu Beginn der Saison hat die O-Line nicht funktioniert, hat das Laufspiel und die Running Backs haben nicht funktioniert. Beides hat sich in den letzten Wochen signifikant geändert. Vielleicht braucht es diese, nein, das ist jetzt ein bisschen böse, aber diese Suspension von Jalen Berger, von dem vielleicht talentiertesten Running Back, der da offensichtlich mit der Work Ethic nicht so per Du war. Und jetzt haben sie halt mit Melusi, mit dem Clemson-Transfer, den Clemson wohlgemerkt gerade super gebrauchen könnte. Aber das ist eine andere Frage. War da ja nur Backup. Und Braylon Allen im Freshman haben sie halt ein tolles Duo, was sich super ergänzt und was momentan halt mit einer deutlich verbesserten O-Line viele Defenses vor Probleme stellt. Und das war ein deutlicher Sieg. Das war ein beeindruckender Sieg der Badgers, die keineswegs raus sind aus der Big Ten West. Und vor allem, was man vielleicht da besonders erwähnen sollte, die Defense, die ja gerade in den ersten Spielen, man erinnert sich an Penn State, ein paar Mal Abstimmungsprobleme in der Secondary hatte, hat ein sensationell gutes Spiel gemacht gegen David Bell, gegen den, ja, einen der besten Receiver des Landes, der ja letzte Woche Iowas Top-Defense ziemlich nass gemacht hat. 6 Catches für 33 Yards und davon waren, glaube ich, ungefähr 2 Catches für 15 Yards oder so Garbage Time. Also das war wirklich nach nichts aus. Die haben den halt mit ihrer Zone-Defense komplett unter Kontrolle gehabt, haben den super getackelt. Jedes Mal, wenn der einen schnelleren Pass bekommen hatte, haben den halt völlig kalt gestellt. Sie haben ein bisschen was an den Tight End abgegeben. Das war dann eben Teil dieses Spiels oder dieser Rechnung, dass sie gesagt haben, David Bell schlägt uns nicht. Wirklich extrem beeindruckend. Purdue kann sowieso nicht laufen. Das haben sie auch gar nicht erst versucht. Haben auch Minus-Yards gemacht, wenn ich mich, also inklusive Sex, wenn ich jetzt richtig liege.
Minus 13,
das war klar. Das war klar. Aber sie haben halt das Passspiel abgeklemmt in einer Form, wie ich das nach den letzten Wochen nicht unbedingt erwartet hätte. Und ja, manchmal ist dann eben auch die Eingespieltheit ein entscheidender Faktor, dass sich halt auch teilweise eine neue O-Line mit einem neuen Running Back, das Timing ist ja so wichtig, gerade wenn man eben so laufdominiert spielt, wie das die Badgers tun. Die sind auf einem guten Weg gerade. Die sind ein gefährliches Team für den Rest. Die werden wahrscheinlich nicht mehr ganz oben ankommen, aber die haben jetzt Iowa vor der Brust, die können halt mit nicht besonders viel Kreativität den Rest der Spiele gewinnen. Und dann sind sie vielleicht sogar im Championship-Game.
5 Turnover und 6 Sacks durch die Defense helfen dann natürlich auch. Und ja, so viel also zu Wisconsin. Der Wishmob Bowl der Woche. FSU schlägt UMass 59-3. Getrocknetes Clamshowder, das da vielleicht noch in den Ecken war, ist jetzt auch wieder weg.
Ich erinnere mich nicht immer wieder dran an dieses erste Mal, Nicola. Das kam so überraschend.
Ja, Clamshowder kann ich übrigens empfehlen. Dann Texas Tech verliert gegen Kansas State, Christian, und fupp war ein Headcoach weg.
Ja, mit Matt Wells, der eigentlich, ich glaube, wir hatten letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, was sind eigentlich die Ansprüche bei Texas Tech?
Anscheinend höher.
Jetzt wissen.
Als 5-3.
Genau. Ich finde, es ist gar nicht so ein einfacher Job da. Also ja, du rekrutierst in Texas und du hast eine lange Air Raid History. Ah, ey, warum sagt mir das denn keiner?
Was?
Wo bist du jetzt?
Ja, Nick Rolovic ist doch frei. Air Raid Veteran?
Ich weiß nicht, wie hat man's bei Texas Tech so mit Katholiken? Frage für einen Freund?
Geht, glaube ich, geht
ja. Das ist, glaube ich, okay. Also, wie konnte ich denn diese Bilanz, also wie konnte mir das denn erst jetzt wie Schuppen von den Augen fallen? Nee, keine Ahnung, ist natürlich ein Witz, aber vielleicht passiert es ja wirklich, keine Ahnung. Aber aus schematischer Sicht würde es passen. Und ich sag mal so, bei den Rednecks gibt es mit Sicherheit auch einige, die vielleicht eher in die oder die vielleicht mit den Charakteristiken eines Nick Rolovic weniger Probleme haben. Keine Ahnung. Also ich meine, DevTech.
Also ich habe gestern gesehen, dass der Name Art Briles in den Raum geworfen wurde. Mit dem will aber die Organisation anscheinend nichts zu tun haben.
Seltsam.
Jetzt SMU, Sonny Dykes oder UTSA, Jeff Traylor.
Also Traylor weiß ich nicht, aber Dykes ist halt auch ein klassischer Air Raid Disciple.
Und zwar ein richtig klassischer, ne? Ja. Also das würde jetzt schon ziemlich gut passen. Wobei der ja auch nicht, also das sind ja alles nicht Mike Leach-Style-Leute, ne? Die werfen ja nicht 80%. Also Dykes hat ja schon noch bei SMU einen ziemlich, ziemlich potente Rush-Attack. Der hat halt einfach insgesamt eine super explosive Offense. Aber
ich verstehe halt nicht, warum keiner den Namen Stan Bedwell in den Raum wirft. Ja, der hat die Air Raid schon auf höchstem europäischen Football-Niveau gecoacht. Wird sich zeigen. Also es war schon überraschend.
Was soll ich dir einen Hustenbonbon rüberschicken, Nikola?
Ja.
Ich wäre einfach dankbar, wenn er nicht ersticken würde. Die Welt braucht euch beide noch.
Ja.
Ja, nee, also ich war überrascht.
Wieso fällt mir jetzt beim Hustenbonbon der Begriff Lutscher ein? Aber egal.
Für mich kam das ein bisschen aus dem Left Field. Ich meine, im Moment ist ja auch gerade die World Series, die
Ja, wir müssen wirklich gleich Schluss machen hier.
Ja. Bei dem ist ein Team aus Los Angeles mal wieder nicht geschafft hat, sondern wir haben Houston, was jetzt zu Texas passt, gegen Atlanta. Also quasi ein Südstaaten-Brawl. Ja, keine Ahnung, ich war überrascht.
Ein Duell, was es im Super Bowl so schnell nicht geben wird.
Ja. Tatsache.
Wegen Houston.
Ich war überrascht. Und dass das Kansas State halt auch mal solche Programme schlägt, ist keine Überraschung, ja. Ich hatte zwar auch den Eindruck, dass man da auch da nicht so hundertprozentig zufrieden ist, aber ich hätte es auch nicht kommen sehen, dass TTU da jetzt den Headcoach schon feiert. Ich meine, Wells hat keinen überragenden Job gemacht, ja. Aber nochmal, was ist die Upside von Texas Tech? Das ist halt mein Problem.
Ich muss ja zugeben, Jan, ich hätte tatsächlich diese Woche eine Headcoach-News erwartet, aber die bei Virginia Tech, nachdem die gegen Syracuse 36-41 verloren haben.
Ja, wäre möglich gewesen. Ich war ein bisschen überrascht von Texas Tech, weil Wells gefühlt in diesem Jahr das so einen leichten Turnaround geschafft hat. Aber ja, wenn man sich mal anguckt, hat man das wahrscheinlich einfach nur vorweggenommen, denn man hat ein sehr, sehr backloaded Spielplan. Man hat jetzt hinten dran Oklahoma, Iowa State, Oklahoma State und Baylor, also die vier Top-Teams aktuell der Big 12. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man am Ende mit 5-7 rausgeht, ob man das jetzt mit Interims-Coach macht oder eben mit Matt Wells.
Von Texas wird man schon überfahren.
Ist jetzt, nach einem guten Start. Man hat ja einen Sieg gegen Houston, die danach relativ gut aussahen. Geht's wahrscheinlich jetzt eh in die Binsen. Man hätte dieses Spiel halt in der Tat nicht verlieren dürfen. Also dass man da dann in der zweiten Halbzeit halt quasi die Null stehen hat, ist natürlich einigermaßen unverzeihlich gegen ein jetzt nicht über tolles Team wie K-State, was vorher keinen einzigen Conference-Sieg hatte. Also von daher, ja, ich bin eher immer dafür, Coaches im College mehr Zeit zu geben, weil die natürlich auch erstmal ihre Spieler rekrutieren müssen. Texas Tech hat sich anders entschieden. Man wird sehen, wie es ausgeht.
Es ist halt einfach so, dass Wells am Ende nicht mehr der größte Fisch im Teich war.
Wells.
Ja, wie
also mit anderen Worten, ihr wollt einen ehemaligen NHL-Spieler aus Deutschland da dann eben als neuen Headcoach haben, ja?
Ich will gar nichts.
Jochen Hecht.
Also, ja.
Lass uns weitermachen, das wird nicht besser, Nikola. Ja. Zugegebenermaßen, ich bin mitschuldig, kann ich ja nicht verhehlen.
Du bist nicht mitschuldig, sondern schuldig. Das müssen wir jetzt mal hier auch klarziehen. So, lass Nikola.
Ja, wir müssen natürlich, also hier Washington State gegen BYU, natürlich religiöser Hintergrund. Wir wollen nicht, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über die Entlassung von Nick Rolovich. Der hat inzwischen Schlagzeilen gemacht, weil er will den Bundesstaat verklagen, Jan, dass er nur aus religiösen Gründen entlassen wurde, weil er sich nicht impfen lassen will. Und er wäre doch gläubiger Katholik. Und ich bin jetzt auf die Argumentationskette gespannt, weil Papst Benedikt sagt, lasst euch impfen.
Ja, ich glaube, dazu haben wir letzte Woche in der Tat alles gesagt. Also ich will die Frage jetzt nicht abwürgen, aber das ist sowohl das Timing des Aufkommens seiner Argumentation, dass es aus religiösen Gründen ist, als auch das, was man vorher von ihm so aus weltanschaulichen Dingen mitgenommen hat, ist das wahrscheinlich eine eher Mauerausrede beziehungsweise eine willkommene Ausrede, weil er damit natürlich sich auch noch bei den Menschen beliebt macht, die wahrscheinlich eh so ein bisschen eher seine Zielgruppe sind. Es wird schwierig, das umzusetzen. Er wird es versuchen. Er wird sehr, sehr wahrscheinlich scheitern. Aber ich bin kein Jurist.
Kann er mit Herrn Kimmich eine Selbstgruppe aufmachen, eine Selbsthilfegruppe aufmachen? Wir haben dann noch Classic ACC Louisville schlägt Boston College 28-14. Dann noch Pac-12. Also wie gesagt, BYU, ihre Lieblingsgegner sind die Pac-12. Das haben sie gewonnen, 21-19. California schlägt Colorado 26-3. Und Oregon State schlägt Utah 42-34. Ja, und das bedeutet, Oregon State ist immer noch das Team to beat in der Pac-12.
Ja, zumindest in der Pac-12 North. Sieht es, ja, müssen sich halt irgendwann auf den ehemaligen Civil War einstellen. Den zu gewinnen wird natürlich nicht so einfach sein. Ist natürlich trotzdem eine wirklich schöne Sache für die Beavers, für Jonathan Smith, den Head Coach. Als der Quarterback war, wurde ich also ein ganz, ganz, ganz minimal leichter Beavers-Sympathisant. Großartige Offense mit Ken Simonton als Runner gewesen. Aber anyway, nicht in alten Geschichten rumpulen, sondern aktuell sieht gut aus. Ich weiß nicht, ich schätze es immer noch ein bisschen auf tönernen Füßen ein. Ich hätte jetzt auf jeden Fall eigentlich, ich habe ja etwas scherzeshalber auf die Beavers getippt letzte Woche. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Utes ihren Höhenflug fortsetzen, aber es ist die Pac-12. Und wie ein berühmter Philosoph namens Christian Schimmel vor einigen Wochen mal gesagt hat, die Pac-12 ist egal. Und ich freue mich für die Beavers. Es ist eine schöne Momentaufnahme, wird wahrscheinlich nicht ewig dauern. Hätte ich letzte Woche schon gedacht, auch wenn ich anders getippt habe. Kann dann jede Woche soweit sein. Schon nächste bei Cal würde ich nicht ausschließen, dass sie das dann da schon wieder abgeben, aber wer weiß.
Wenn wir schon beim Holzhammer sind, Herr Schimmel, willst du noch was über Liberty sagen oder gehen wir in die nächste Woche?
Nächste Woche, bitte.
Aber ich glaube, das überlasse ich euch. Also, ich meine, wir haben ja damit, pass auf, ich sag dazu nichts. Es gab einen entsprechenden Artikel mit massiven Vorwürfen. Bildet euch selbst eine Meinung.
Gut, und es geht um abseits des Footballplatzes, es geht um die Universität an sich und ihre Handhabe mit realen Problemen in der Welt. Kurze Pause und dann besprechen wir Woche 9 ist das dann schon, ne? Ja, Woche 9. Wir sind bald im November. Diese Woche übrigens noch um 18 Uhr und dann nicht vergessen, wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Also NFL ist dann früher und die Woche drauf ist dann College Football um 17 Uhr. Aber diese Woche 18 Uhr. Kurze Pause und dann machen wir unser allseits beliebtes Picking against the Spread. Bis gleich.
Bring it home. Der 4-Minute-Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind bei unserem Picking Against the Spread angekommen und immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwert. Wir fangen an wieder bei Coastal Carolina. Die sind immer noch gerankt bei 24, haben jetzt die Troy Trojans zu Gast, Jan, und sind Favorit mit 18,5.
18,5 ist eine Menge. Auch wenn Troy bisher mäßig überzeugt hat. Ich nehme die Punkte. 14 oder 17 kann ich mir vorstellen. Also es wird deutlich, aber vielleicht etwas weniger deutlich als 18,5.
Jan bleibt Coastal Carolina, Troy. Dann Christian, 18 Uhr am Samstag, die Nummer 2, Cincinnati Bearcats zu Gast bei 1 und 6, Tulane, Favorit mit 24,5.
Im Sinne der Cincinnati sollten sie das mit 30 gewinnen und sie werden es mit 30 gewinnen.
Dann auch um 18 Uhr die Michigan Wolverines, die 6 ungeschlagen, zu Gast bei den Michigan State Spartans, Jan. Die 8 auch ungeschlagen. Michigan, das ohne State, Favorit mit 4,5.
Wie gesagt, wenn sie nicht kurz vor Schluss punten müssen, sehe ich die Wolverines vorne knapp. Ich glaube insgesamt, Michigan State hat vielleicht die etwas ausgeglichenere Offense, aber in der Defense würde ich Michigan vorn sehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das wirklich auf Messerschneide steht. Von daher nehme ich Michigan, sondern sage, entweder gewinnen sie mit 3, 2, 1 oder vielleicht auch nicht.
Nicola? Weil das tippen wir alle, das Spiel.
Das tippen wir alle?
Ja.
Michigan knapper. Das Wetter übrigens, heiter bis wolkig, 12 Grad, also kein Regen. So der Wetterbericht aktuell.
Okay, ich gehe mit Michigan State mit 3.
Also gehen wir alle mit demselben quasi.
Nein, ich sage Michigan State gewinnt outright.
Ja, ja, aber
im Spread. Covern tut Michigan bei keinem von uns. Ja. Dann.
Also wisst ihr, was passiert?
Ja.
Wahrscheinlich ja.
Dann, Christian, die Wisconsin Badgers 4-3 haben Nummer 9 Iowa zu Gast. Wisconsin mit 3.
Es ist so hart, dass die Badgers da der Favorit sind.
Du möchtest das Over-Under nicht tippen.
19.
40?
36,5.
Good job, Jan. Iowa ist limitiert, aber Iowa hat immer noch eine krasse Defense. Iowa gewinnt das Spiel 9-7. I don't
care. Auswärts, ja?
Nicht 9-7, das hatten wir heute schon das Ergebnis.
Ja, dann wegen mir 10-7. I don't mind.
Dann, Jan, die 6-1 Baylor Bears, die Nummer 16, hat die Texas Longhorns zu Gast um 18 Uhr. Baylor mit 3.
Upset. Ich nehme Sales-Roller ein. Texas gewinnt outright.
Gut, dann die 6-1 Pittsburgh Panthers, Christian. Die Nummer 17 haben die Miami Hurricanes zu Gast. Pittsburgh mit 9.
Pittsburgh mit 21. I don't care. Ich mag den Quarterback und die Defense. Ich hätte fast gesagt, es war nur Clemson. Es war immerhin noch Clemson, aber die Defense ist gut. Pittsburgh gewinnt, das klar.
Gut. Jan darf natürlich auch an in der ACC. Georgia Tech 3-4 gegen.
Ich hoffe, dass du das Spiel auslässt.
Gegen Virginia Tech 3-4. Georgia Tech mit 4.
Virginia Tech outright. Kann nicht immer so weitergehen für die Hokies.
Dann.
Jetzt aber noch einen für Christian, bitte.
Big Ten. Ja, ja, Big Ten, ja klar. Big Ten, Christian. Die 3-5 Illinois Fighting Illini gegen 3-4 Rutgers. Rutgers mit 1,5.
Das ist Jans Spiel. Es ist Jans Spiel. Nee, Illinois gewinnt das Spiel direkt mit 3.
Ui.
Mit 300 Laufyards.
Gut.
Ich gehe mit Rutgers, ich sag's direkt.
Gut.
Dann haben wir ein bisschen Abwechslung hier.
Damit Jan auch ein bisschen Elend tippen darf. Hier, Liberty gegen UMass. Liberty mit 36.
Oh Leute. Hängt davon ab, wie und wie viel und ob und was auch immer Malik Willis spielt, aber Jungs, ist schon einfach erbärmlich. Die haben alle, die haben irgendwie, glaube ich, ihre gesamte Energie nur darauf gestützt, dass sie das Spiel gegen UConn gewinnen und danach ist die Saison eh durch, also Liberty mit 40.
Big 12 Football, Christian, um 21 Uhr, Iowa State, die 22, ist zu Gast bei West Virginia und Favorit mit 7.
Das ist nicht um 20 Uhr, oder habe ich das hier falsch
stehen? 20 Uhr, Entschuldigung, ja. Ich habe die 10 vom Oktober als 22 interpretiert.
Ja, warum kickt, also das Spiel findet nicht statt, weil warum kommt so ein ungerader Kickoff statt?
Ja, was soll das?
Iowa State gewinnt mit 4, aber West Virginia covered.
Gut, damit sich Christian nicht mehr beschweren kann, dass ich ihm nur Scheißspiele gebe und Jan die Guten bekommt. Jan bekommt jetzt Vanderbilt gegen Missouri mit 16.
Ich habe doch gerade schon ein Scheißspiel bekommen. Missouri nur mit 16?
Ja, Entschuldigung.
dann locker drüber.
Gut. Dann Pac-12, Christian, 21 Uhr. Arizona State gegen Washington State. Arizona State mit 15.
Das ist mehr so mein Metier. Washington State spielt hart. Covert aber verliert mit 10 Punkten.
Okay, dann SEC East, 21.30 Uhr, das CBS-Spiel. Jan, Florida hat Georgia zu Gast. Die 4-3 Gators gegen die ungeschlagenen Bulldogs. Die Bulldogs mit 14.
Cocktailparty.
In Jacksonville.
14. Ich bin geneigt zu sagen, mehr als 14. Rivalität hin oder her, neutraler Platz hin oder her. Kann natürlich sein, dass wenn sie Anthony Richardson spielen lassen, dass der ein paar coole Plays macht. Aber nein, Georgia hat doch jetzt auch eine Woche Pause gehabt. Das wird, glaube ich, eine klare Nummer.
Nicola?
Ich hätte es irgendwie auch gesagt, so wie Georgia bisher aufgetreten ist, Georgia mit 28, aber ja.
Okay, dann mache ich das, nehme ich die Gegenposition ein, Georgia mit 13. Wird spät.
Gut. Klar, kann natürlich den Garbage-Time-Touchdown geben, das ist ja immer möglich, das macht das Ganze ja so unwegbar.
Ja, bei Kerl würde man von Garbage-Time-Touchdown reden, aber nein.
Christian, Oklahoma, die Nummer 4. Hat die Texas Tech Red Raiders mit Interims-Headcoach zu Gast, Oklahoma mit 20.
Neuer Trainer, schwierig einzuschätzen, neuer Trainer, ganz schwierig, Oklahoma mit 17.
21.30 Uhr, Jan, Oregon hat Colorado zu Gast, Oregon mit 24.
Over-Under würde mich interessieren bei Colorados Offense.
Ist 49.
Würde ich auf jeden Fall under gehen, auch wenn ich bei Oregon mit über 24 gehe.
Gut, dann der 21.30 Uhr, Leute, wir haben ihn schon mit viel Liebe angekündigt. Ja. Jetzt wird er konkret. Christian, 4-3 Clemson.
Christian Double Pack jetzt erstmal,
ja,
oder?
Ja, Christian, 4-3 Clemson gegen 3-4 Florida State. Clemson mit 10.
Nee, es wird knapper. Clemson mit dem Field Goal, aber ich wäre nicht komplett geschockt, wenn Florida State das gewinnt und ich wasche mir gerade meinen Mund aus.
Ja, und hinten dran, Christian, natürlich 4-4 Syracuse gegen 4-3 Boston College, Syracuse mit 6.
Bei allem Spaß, ja, Syracuse hat mich am Wochenende echt impressed. Die sind nochmal spät gegen Virginia Tech zurückgekommen, deswegen Syracuse mit 7.
So, jetzt darfst du dich rächen, Christian, den nächsten kriegst du auch noch. Die 3-5 Nebraska Cornhuskers gegen die 4-3 Purdue Boilermakers, Nebraska mit 7,5.
Pass!
Hä?
Ja.
Purdue gewinnt das. Sorry, Jan, Purdue gewinnt das.
Ja, vollkommen aberwitziger Spread. Also selbst wenn Nebraska das gewinnt, oder wenn die glauben, dass die Favorit sind, warum sagen sie mit 7?
Ich bin am überlegen, ob sich dein Quarterback verletzt hat.
Ist egal, ja. Die spielen beide gleich gut. Also die Quarterbacks von Purdue, also ob Connell oder Plummer da spielt, spielt überhaupt keine Rolle. Also,
und es ist ja immer noch Nebraska auf der anderen Seite, Christian, das darfst du auch nicht vergessen.
Purdue mit 3. Ich fürchte, Jan wird ein bisschen leiden, weil es wieder ein knappes Spiel wird.
Ja, nicht ungewöhnlich, dieses, ja, so.
Gut, dann Jan, die 13, Wake Forest hat Duke zu Gast, Wake mit 16,5, North Carolina Duel.
16,5, nie mehr. Die haben es zwar geschafft, einige Spiele knapp zu halten, aber Duke ist wirklich schlecht und diese Offense rollt gerade. Wenn die nicht irgendwie ihre Spieler ab dem zweiten Viertel schonen, wird es mehr.
Dann Christian, die 18, Auburn hat die Nummer 10, Ole Miss zu Gast, Auburn mit 3.
Okay.
Ole Miss mit 10. Ich glaube nicht, dass Auburn mit der explosiven Offense von den Rebels mithalten kann.
Jetzt konnten sie im letzten Spiel ja noch richtig, richtig gut laufen. Also das ist eine Offense, ja. Die wird mir Sorgen machen.
Ja.
Ich gebe euch die Spreads so, wie sie sind. Ich mach die nicht.
Wäre für mich ein sicherer Upset, in Anführungsstrichen, würde ich auf jeden Fall auf die Rebels gehen.
Dann Mississippi State 4-3, also Mike Leach, der ganz besonderes ausgeprägte Wünsche bei seinem Halloween Candy hat, hat jetzt die Kentucky Wildcats zu Gast. Jan, die Nummer 12 und die Wildcats sind Favorit mit 1,5.
Wird eine ganz enge Nummer. Ich gehe aber trotzdem mit Kentucky mit 3. Also, spielen natürlich von zwei wirklich sehr unterschiedlichen Systemen. Das könnte Spaß machen. wenn jetzt nicht kurz danach noch ein echter Kracher wartet, der aber vielleicht auch schnell entschieden sein kann, ist das auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man mal reingucken könnte. Könnte Spaß machen.
Oklahoma State, die 15 hat Kansas zu Gast. Christian, Oklahoma State mit 30,5?
Oklahoma State definiert sich durch Defense, deswegen Oklahoma State zwar deutlich, aber so in der Range 24-10 oder 24-10.
Um 1 Uhr morgens ein Spiel, das man sich wahrscheinlich anschauen kann. Houston 6-1 hat SMU 7-0 zu Gast, Jan. Houston mit 1. SMU die 19.
Houston mit 1?
Ja.
Also normalerweise kann ich die Spätz immer sehr, sehr gut nachvollziehen und finde es immer schwierig, mich zu entscheiden. Diese Woche ist es irgendwie anders. Gehe ich deutlich würde ich jetzt nicht sagen, aber gehe ich auf jeden Fall mit SMU. Also die Offense gefällt mir deutlich besser und Houston hat sich ja in einigen Spielen jetzt auch ein bisschen strecken müssen.
Gut. California, Christian, gegen Oregon State. Oregon State mit 1,5.
Oregon State ist halt so ein bisschen, das hat Jan ja eben schon ausgeführt, ein Team, dem man nicht glaubt. Was soll's, Cal mit 6.
Wie viel glaubt Jan an USC? Die 3-4 Trojans haben 0-7 Arizona zu Gast und sind Favorit mit 21. Trap Game.
Nee, Trap Game nicht. Die Frage ist, ob 21 passt, weil USC hätten eine Offense, Drake London und sonst nichts. Das war jetzt auch gegen Notre Dame so. Kann den Ball natürlich irgendwie in den siebten Stock werfen und er fängt ihn und dann kann man das immer wieder machen. Und wenn man das vielleicht noch öfter macht, als sie es jetzt gemacht haben, dann wird das auch mit der Offense was mit ein paar Punkten. Frage ist, ob es 21 werden. Ich sag knapp nicht.
Okay, dann 1:30 morgens, Christian. Ohio State hat die Nummer 5, hat Penn State zu Gast, die Nummer 20, Ohio State mit 18,5.
Das ist ein brutal hoher Spread. Sicherlich beeinflusst durch das Ergebnis von Penn State vom Wochenende. Ich glaube, das wird Teil von mir will sagen, es wird noch deutlich. Es wird irgendwie so in der Range 24 bis 27 und ich fürchte fast, dass es so wird. Ich mag die Defense von Penn State, aber die Offense hat momentan wenig zu melden und Ohio State hat so viel Talent. Also irgendwie Ohio State mit 25 oder so.
Das war das Spiel, was von dem Jan meinte. Das ist das, was man am Anfang schaut und was dann relativ schnell relativ deutlich werden könnte, vermute ich.
Ja, könnte. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Wir haben ja auch in den letzten Jahren, also ein paar Jahre her, einige wirklich legendäre Duelle zwischen den beiden Teams gesehen. Aber Ohio State Offense gefällt mir gerade so gut, dass ich auch Probleme habe, drunter zu gehen, wobei man vielleicht sich auch nicht zu sehr von diesem Spiel gegen Illinois blenden lassen sollte. Vorher hat Penn State ja wirklich, also bis zur Verletzung von Clifford im Iowa-Spiel, haben die ja wirklich gut ausgesehen. Aber, und diese Defense hat ja auch bis zu diesem Spiel jetzt gegen Illinois wirklich gut ausgesehen. Aber Ohio States Offense ist gerade, die klickt auf allen Zylindern, damit meine ich wirklich jede einzelne Position, jede einzelne Unit wird schwierig.
Okay, dann Jan, Notre Dame, die 11, hat North Carolina zu Gast, Notre Dame mit 3,5.
Weiß man immer nicht, was für ein UNC man kriegt, ne? Aber schwierig. Ich gehe mit Notre Dame mit ein bisschen mehr.
Christian, North Carolina State, 5-2, hat 4-3 Louisville zu Gast, North Carolina State mit 6,5.
Ich könnte jetzt das machen, was in der Politik und vogue ist. Man kann sich enthalten. Ja, komm. Was soll's, North Carolina mit 10. State.
Pac-12, Jan, 3 Uhr morgens unserer Zeit. Also das heißt, das ist schon nach dem Winterzeitwechsel. Ja, also das ist das zweite 3 Uhr quasi. Utah gegen UCLA. Utah mit 6,5.
Nee. UCLA outright.
Okay, dann Christian, BYU gegen Virginia, BYU mit 2,5.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Bei BYU muss man halt sehen, ne? Die sind gehandicapt, weil die spielen diese Woche nicht gegen die Pac-12. Das Spiel ist in Provo?
Ja.
Ja, dann gib mir die Cougars mit einem Field Goal.
San Diego State, die 21, hat Fresno State zu Gast. Jan, San Diego State mit 1?
Hier gehe ich mit Fresno State. Bessere Offense. San Diego State lebt von einer super Defense und einer der absolut krassesten Verwalter-Offense, die man sich vorstellen kann. Das geht nicht immer gut. Fresno State hat eine nette Offense, eine explosivere Offense. Die werden das gewinnen.
Und Christian, Stanford gegen Washington. Stanford mit 2.
Hashtag, es war mal ein gutes Footballspiel. Stanford mit dem Touchdown.
Okay, dann...
Hast du das Over-Under von dem Spiel noch vielleicht?
Von welchem? Vom letzten?
Stanford-Washington.
Natürlich. 48.
Under.
Hard Under. Würde ja auch eindeutig Under gehen, aber wer weiß. Das Problem sind natürlich echt Defense-Touchdowns. Die können einem das Ganze wirklich vermiesen, aber wer weiß.
Gut. Dann war's das für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Football am Donnerstag in der Big Show. Dann auch wieder mit Christian und mit mir. Mehr Football dann natürlich auch am Wochenende. Samstags können Sie College Football verfolgen. Sonntag dann die NFL, wie gewohnt. Kleiner Hinweis, es gibt inzwischen auch Spiele auf Deutsch im Game Pass. Da könnte es sein, dass Sie die eine oder andere bekannte Stimme wieder hören. Ja.
Mit Nicola Martin.
Ja. Wie gesagt, im Game Pass Spiele auf Deutsch 19 Uhr, 22 Uhr und Sunday Night gibt es jeweils ein Spiel. Genau, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt bei diesen, gerade bei den Spitzenspielen im College Football. Also Big Ten wird ja ganz spannend. Ich freue mich schon aufs Wochenende und sage erstmal danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, dass Sie wieder so lange durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.